Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 8. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Wenn unser Staat etwas von uns möchte, etwas, das wir tun oder lassen, dann setzt er ja gerne Geld dafür ein. Also er kann uns bestrafen damit, wenn wir bei Rot über die Ampel fahren, dann nimmt er uns Geld ab. Er kann uns aber auch belohnen, wenn wir irgendetwas tun, indem wir das von der Steuer absetzen können. Oder es gibt sogar den direkten Weg, dass der Staat uns Geld in die Hand drückt, wenn wir zum Beispiel ein schadstoffarmes Auto kaufen oder einen Rußpartikelfilter nachrüsten lassen. Oder vor ein paar Jahren ging es ja durch die Presse, die Abwrackprämie hat dafür gesorgt, dass viele kleine alte Autos von den Straßen verschwunden sind. Diese Dinge gehen durch die Medien, so bekommt das eben auch der Normalbürger mit. Es gibt aber auch im wissenschaftlichen Bereich eine Menge von Förderungen, von denen man als Normalbürger aber so gut wie nie irgendetwas erfährt. Das ist Sache der Spezialisten. Und eine solche Spezialistin, die habe ich gerade vor mir sitzen. Herzlich willkommen, Frau Clarita Nestler. Sie ist Referentin für Forschungsförderung an der Universität Wittenherdecke. Herzlich willkommen im DKG-Podcast. Was das genau ist, Forschungsförderung, woraus sich diese Töpfe da zusammensetzen und wie man da drankommt, das ist ja sicherlich auch ein interessantes Thema. Das wollen wir heute mal so ein bisschen aufdröseln. Aber interessant ist sicherlich auch Ihr persönlicher Weg, den Sie gehabt haben, hier zur Universität zu kommen. Ich weiß es gar nicht, wie lange sind Sie eigentlich schon hier im Hause?
Ich bin seit 2 Jahren hier. Mhm. 2010 habe ich die Stelle übernommen, diese wunderbare Aufgabe. Und jetzt sind 2 Jahre und es ist eine Menge passiert.
Gab es diese Stelle Forschungsförderung vor Ihnen auch schon oder hat man die neu geschaffen und mit Ihnen
besetzt? Ich würde so sagen, das Referat gab es nicht. Seit 2010 ist das Referat Forschungsförderung gegründet worden und früher wurden die Aufgaben betreut oder aber ein wenig gemacht vom Controlling und Drittmittelbereich, aber das war nicht wirklich organisiert. Mhm. Und zwar wahrscheinlich kam die richtige Zeit, diesen Bereich auch einzugehen. Und ab 2010 war auch vom Präsidium, wurde aber auch vom Wissenschaftsrat, so wie ich es auch verstanden habe, wurde nachgefragt, in jeder Universität gibt es Forschungsförderung, gibt es ein Referat, eine Abteilung, was man auch, was auch notwendig ist für Wissenschaftler und für Forscher. Und ja, mit 2010 habe ich praktisch das Referat übernommen und angefangen mit aufzubauen.
Das hatte sicherlich auch mit dem, wir kommen aus einer Krise und wir wollen uns wappnen, dass das so schnell nicht wieder passiert, zu tun. Dass man also da versucht hat, sich besser aufzustellen an den Stellen, wo man vielleicht noch Nachbesserungsbedarf gesehen hat.
Ja, Forschung, das ist auch ein wichtiges Thema für die Uni und für alle Universitäten. Und das ist, Wissenschaftler haben es verdient, dass sie auch die richtige Unterstützung bekommen. Ja. Und das ist ein lebendiges Geschäft. Und daher war nicht so schlecht, dass Uni Wittenherdecke gedacht hat, das machen wir mal.
Kannten Sie die Universität denn vorher schon? Hatten Sie davon irgendwas gehört?
Leider nein. Also ich kannte diese Universität nicht, habe auch damit zu tun, nicht weil unsere Uni nicht bekannt und berühmt ist, sondern weil ich im Ausland gearbeitet habe. Ich habe für lange Zeit in Brüssel auch gelebt und Deutschland kannte ich auch nicht so lang, denn ich bin auch keine gebürtige, ich bin keine Deutsche, papiermäßig schon, aber nicht hier geboren. Ja, in dem Sinne, das heißt, nein, ich kannte Uni nicht und als ich mich für diese Stelle interessiert hatte, habe ich zum ersten Mal auf der Webseite gelesen und mit meinen Kollegen, aber auch Tutorvater, ich habe so einige Experten mit denen ausgetauscht und die erste Erfahrung praktisch gesammelt. Mhm. Und ich habe aber gelesen, dass in dieser Universität in dem Bereich nicht wirklich viel vorbereitet war. Und das war für mich schon eine, es ist sehr reizend, so ein Referat aufzubauen und die Expertise mitzubringen.
So Pionierarbeit.
Pionier und zu sehen, aha, also wie liegen die Strukturen, was kann man noch ändern? Und das ist natürlich, war für mich spannend. So in der Art habe ich erstmal über diese Stelle also den Namen von Univiten Herdeck erfahren.
Mhm. Ja, Sie stellen sich ja auf unserer Homepage auch vor. Da steht, dass Sie verschiedene berufliche Stationen gehabt haben, zum Beispiel COST in Brüssel. Sie hatten mir gerade schon Brüssel angesprochen. COVI, vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ist dort die Rede, die GTZ, also Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Zentrum für Innovation und Technik in NRW. Also Sie haben ja wirklich einiges gesehen, glaube
Richtig.
Ich schon. Ja?
Im Bereich der Wirtschaftsförderung und Wissenschaftsförderung bin ich, würde ich sagen, kann ich auch so betonen, habe ich schon eine lange Expertise. Und das war deshalb spannend, diese Stelle auch oder für diese Stelle zu bewerben, weil ich davon im Bundesministerium für Bildung und Forschung gearbeitet habe, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als Länderreferentin und als Gutachterin. So, dass ich Forschungsanträge geprüft habe und auch mit Kollegen Entscheidungen getroffen, ob die förderfähig waren oder nicht. Und so in der Art denke ich, ich habe nur die Seite gewechselt.
Aha. Das kennt man sonst so von Pressesprechern, der vom Heute-Journal, ich habe dessen Namen ich vergessen habe, der jetzt Pressesprecher bei Frau Merkel ist, der hat auch die Seite gewechselt von der Journalismus in den politischen Betrieb und Sie haben im Prinzip von der Stelle, die Gelder zu vergeben hat oder Richtig. Beziehungsweise darüber entscheidet, wer Wirklich? Das Geld zu bekommen hat, haben Sie jetzt zu uns gewechselt an die Stelle, die in eine Stelle, die eher die Anträge stellt mit der Hoffnung, dass Geld bewilligt wird.
Ne? Richtig, das ist auch auf nationaler und EU-Ebene und das ist auch die Besonderheit und deshalb auch mir so viel Freude macht, weil ich weiß, dass ich meine Erfahrung hier auch weitergeben darf und kann. In Brüssel konnte ich auch für EU-Forschungsförderung praktisch, habe ich dort gearbeitet und auch Anträge auf EU-Ebene geprüft. Das heißt, unsere Förderlandschaft ist sehr, sehr, sehr groß, ob jetzt Landesebene, auf Landesebene oder nationale oder EU-Ebene. Und man muss einfach sehen, wie kann man die einordnen? Wie ist unsere Uni praktisch geschnitten? Was sind unsere Schwerpunkte? Und da wusste ich auch schon durch meine Erfahrung in Bonn und Brüssel, konnte ich eigentlich hier schon was mitbringen. Und ja, im Bundesministerium, also im internationalen Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung war eine sehr spannende Zeit. Ich habe Universitäten und Forschungseinrichtungen beraten über Fördermöglichkeiten und über Antragstellung, so dass es auch für uns einfach jetzt oder für meine Stelle leicht ist, auch für meine Mitarbeiter, die richtige Entscheidung zu treffen und die gute Anträge auch weiter praktisch zu pflegen.
Mhm. Jetzt haben wir das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Was sind denn so die großen Töpfe, die man so hat? Also eine Landesförderung, eine Bundesförderung und eine EU-weite Förderung. Das sind so die drei großen Spieler oder gibt es noch andere?
Das sind erstmal drei große Begriff würde ich erstmal nennen. Denn auf Landesebene gibt es unterschiedliche Institutionen, Förderinstitutionen, die man sehr schön verfolgen kann. Auf Bundesebene haben wir unterschiedliche Bundesministerium, die schon Förderzuschüsse für Forschung und für Forschung und Entwicklung oder für Bildung und Forschung zur Verfügung stellen können. Auf EU-Ebene sind unterschiedliche auch Institutionen, aber vor allem im EU-Ebene hat Kommission unter anderem ein Programm, ein ganz großes Programm, momentan heißt es 7. Forschungsrahmensprogramm und das werden also, das läuft über 5 Jahren und das war zum Beispiel 2007 bis 2013 mit über 32 Milliarden Euro verkleidet, was eigentlich für alle Felder öffentlich ist, für alle Wissenschaftler öffentlich ist. Das heißt, jeder, der ein wenig Mut hat und gut beraten ist, kann dort schon auch Anträge einreichen. Nicht aber so weit, ich kann sagen, und auf Bundesebene haben wir wunderbare Programme und Ausschreibungen, was der Forscher ermöglicht, deren Felder auch wirklich zu vertreten. Förderpolitik ist ein Begriff, aber letztendlich, es geht um Regierungspolitik. Sie müssen auch schon die Ziele verfolgen, was auch für Themen wichtig sind und dafür auch relevante Gelder zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, alle Bundesministerien sind sehr gut vorbereitet für die Ausschreibungen, für die Bekanntmachung. Es gibt Stiftungen. Stiftungen sind auch für uns ein sehr, 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 sehr gutes Instrument mittlerweile, weil Stiftungen oder bei den Stiftungen haben wir die Möglichkeit, auch zu recherchieren. Aber mein Wort ist so ein bisschen aggressiv, dort heranzutreten und die Idee vorzustellen. Und wenn man das einfach, wenn man das Spiel kennt und die Regeln kennt und die Kommunikation pflegt, hat man auch sehr, sehr gute Chancen. Wir haben, ob jetzt Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, ob Volkmann-Stiftung, ob Fritz-Thyssen-Stiftung, einige Institutionen, die, mit denen wir mittlerweile sehr gut arbeiten und gute Anträge bekommen, also so viele Bewilligungen bekommen haben.
Jetzt nochmal für mein kleines Gehirn zum Verständnis. Also es gibt jetzt auf der offiziellen Förderebene, also wenn das Land, der Bund, Deutschland eben Geld gibt, da gibt es nicht eine Stelle, an die man sich wenden kann, sondern man kann sich im Prinzip an jedes Bund oder die Bundesministerien, die verschiedenen Bundesministerien Richtig. Schreiben aus oder sind an die kann man sich wenden und Vorschläge machen für Projektförderung?
Ja, das ist eine gute Frage. Bundesministerium, wenn wir jetzt, wir arbeiten sehr eng zum Beispiel oder öfter mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und dort sind, man kann einfach so ans Ministerium oder mit denen direkt in Kontakt treten. Ja, man kann, aber die Förderung läuft immer über Ausschreibungen. Das heißt Bekanntmachung. Und als ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, die Seite gewechselt, ging auch darum, dass wir auch oder ich selber auch die Erfahrung gemacht habe, oder man müsste die Ausschreibung, die Vorbereitung der Ausschreibung, die Vorbereitung der Bekanntmachung. Und das ist natürlich vielseitig, weil wann ist ein Thema relevant? Mhm. Wann wird es soweit, dass man dafür Förderung gibt? Das heißt, da sind mehrere Experten, die sich mit dem Bundesministerium eng kooperieren. Das sind Fachleute, die, wenn wir zum Beispiel Gesundheitsministerium, Bundesministerium nennen, die arbeiten auch eng mit Experten im Gesundheitsbereich und auch von Krankenhäusern oder Forschungsinstitutionen. Und wenn es soweit ist, dass das Thema reif ist, dann schreiben sie diese Bekanntmachung aus. Das heißt, die bereiten schon vor, die geben schon das Thema vor. Man kann sich bewerben und das tun wir auch und intensiv. Aber das sind öffentliche Geldgeber. Dafür kann man einfach nicht denken, wenn wir heute eine brillante Idee haben, heißt es nicht, dass wir jetzt schon auch direkt Gelder vom Ministerium bekommen. Das muss passende Ausschreibung sein, was man bei der Stiftung etwas offener und freier gestalten kann.
Ich habe das einmal in persönlicher Beteiligung sozusagen erlebt. Ich habe als Student am Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund gearbeitet und da war unter anderem ein Forscher, der sich so mit den Schlaf- und Wachrhythmen beschäftigt hat, also Zirkadianrhythmik nannte sich das. Und ich habe dann irgendwann in der Zeitung ganz zufällig gesehen, dass auch irgendein Bundesministerium eine Studie genau mit diesem Wort, also ich habe es deswegen erkannt, weil auch Zirkadianrhythmus da dabei schon, oh, das könnte das doch was für den Kollegen sein, ausgeschnitten hingelegt. Und der hat sich dann auch tatsächlich beworben. Ich weiß aber gar nicht, ob was da herausgekommen ist. Aber was ich da sehe, ist, solche Sachen werden tatsächlich in Fachzeitschriften oder sogar, ich habe es ja offenbar in einer Tageszeitung, wahrscheinlich sowas wie, Wochenmagazin oder sowas gesehen. Also dass wirklich solche Sachen wie eine wie in Stellengesuch sozusagen in der Zeitung auftauchen. Das heißt, Sie müssen dann auch, oder Sie halten so etwas nach und schauen immer nach, was ist da gerade so
richtig.
Impuls der Zeit?
Genau, das ist auch unter anderem meine Aufgabe, die Förderthemen zu beobachten, die Ausschreibungen zu verfolgen und auch die Politik der Förderinstitutionen praktisch auch mit, also aufmerksam nachzuhorchen, weil letztendlich, wenn die Ausschreibungen kommen, ist es so, dass die Ausschreibung auf Bundesebene zum Beispiel, es ist nicht nur für NRW, das heißt, ganz Deutschland nimmt teil.
Ja,
und genauso wie wir, gibt es auch in anderen Universitäten Experte und Bereichen, die auch schon förderfähig sind. Und das ist für mich, das ist eine Aufgabe, was ich auch das sich in unterschiedlichen Formen auch gestaltet. Zum Beispiel 2010 und 2011 habe ich einige Veranstaltungen organisiert. Es gab Veranstaltungen, wo wir Förderinstitutionen eingeladen haben, wo Leiter der Förderabteilung praktisch deren Programme vorgestellt haben. Und vor allem, was auch schön und wichtig ist und wichtig wäre und ist, dass man Wissenschaftler mit Mittelgeber in Verbindung setzt, dass die diese Scheu nicht mehr haben. Man merkt schon, wir haben absolute Experten. Nun, es ist für sie schwierig, wenn sie im Dialog mit denen herantreten müssen. Dann sind sie vorsichtig, sie haben auch so ein bisschen Scheu. Und hier, die Leute hierher zu bringen und zu sagen, das ist unsere Uni, das sind unsere Forscher. Und dieser Kontakt hat sehr viel geholfen, dass es von beider Seite diese Kommunikation hergestellt wurde. Und das ist eine. Zum anderen haben wir natürlich Experten aus Bundesministerium oder Stiftungen oder andere Förderinstitutionen eingeladen und sie haben über Förderziele gesprochen oder Schwerpunkte. Was auch gut war, weil man nicht immer erfahren kann, was nur an Fördertöpfe zur Verfügung stehen. Denn letztendlich auf die Förderinstitutionen vermarkten ihre Ausschreibung oder ihre Themen über Webseite. Aber man weiß es schon, dass es auch möglich ist, über ein Gespräch, wenn man das auch gut vermitteln kann, dass sie auch sagen, das war nicht geplant, aber es ist so ein wichtiges, relevantes Thema auf nationaler, wahrscheinlich auch EU-Ebene. Deswegen sind sie froh, wenn sie auch aufmerksam oder von Forscher praktisch dafür eine Idee oder eine Chance bekommen, außer deren für das Portfolio was anderes anzubieten.
Zusätzlich,
und,
ja.
Zusätzlich. Und ja. Da ist man auch froh, wenn man sagt, sehr gut, man war mutig, man hat etwas lebendig.
Ja, das ist gemacht. So ein bisschen wie auch in der Personalwirtschaft. Man kann auf eine Ausschreibung warten, da ist eine Stelle frei, oder man bewirbt sich initiativ und sagt, hier, ich bin gut, euer Laden interessiert mich, ich bewerbe mich initiativ, könnt ihr mich denn irgendwie gebrauchen? Dann kann ja, das ist auch so ein bisschen nach vorne gehend und selbst die Initiative ergreifen, ja.
Ich habe genannt aggressive Akquise. Das habe ich sehr gemocht, weil ich sag mal so aggressiv, aber auch mit viel Leidenschaft verbunden, hat damit zu tun, dass auch, dass es jeder, wir brauchen heute Mut. Wir brauchen heute auch, unsere Forscher müssen auch nach vorne deren Idee bringen. Und wenn sie es nicht kommunizieren, das kann auch sein, dass es nur innerhalb der Universität oder innerhalb deren Netzwerk vorhanden ist. Aber das muss sichtbar sein. Und das wahrscheinlich hat auch mit Open Access zu tun, was ich auch gerne noch mehr darüber erzählen kann. Das heißt, wir müssen die wissenschaftliche Erkenntnis ein wenig bekannt machen. Und das ist ein Grund, wenn ich mit Wissenschaftlern zusammensitze und sage, gut, wir würden, ich rate einfach, dass wir Kontakt mit der Stiftung nehmen und wir werden einfach unsere Idee vorstellen. Mhm. Und wir gucken, was eigentlich auch von deren Seite, was für Interesse da ist.
Das ist mehr so eine partnerschaftliche, fast partnerschaftlicher Umgang. Also dass man sagt, auch wenn wir vielleicht heute nicht genau in das Forschungsprojekt reinpassen, aber vielleicht ein andermal. Vielleicht halten Sie uns im Hinterkopf, wenn Sie irgendwie eine Frage haben, für die dieses Haus vielleicht gerade die richtige Stelle ist, dann könnten wir ja die Ansprechpartner Nummer eins sein an der Stelle.
Das ist die Kunst. Wenn Sie das genauso wie Sie das jetzt beschrieben haben. Das ist die Kunst. Wenn unsere Wissenschaftler auch das so sehen, dass wir diese Kommunikation, was heute nicht viel gebracht hat wahrscheinlich, aber zukünftig könnte es, weil die Themen wechseln und weil Stiftungen auch schon in Bewegung sind, dann wäre das ganz, ganz fantastisch. Nur nicht bei allen Institutionen können wir praktisch freiwillig bewerben. Das heißt, manche haben Ausschreibung, da müssen wir dran halten. Mhm. Bei manchen sind wir aktiv. Und da ist auch meine Rede, wenn Wissenschaftler zu mir, also das ist meine Aufgabe, die gut zu beraten, die gut vorzubereiten. Mhm. Auch wenn wir jetzt eine freiwillig Kontakt mit bestimmten Partnern nehmen, dass die auch gut vorbereitet sind. Mhm. Wie sollen sie ihre Idee verkaufen und wie offen könnten sie auch sein, damit der Partner gegenüber sagt, okay, 50% ist unser Thema, 50% verkaufen wir mit oder auch fördern wir mit.
Ja,
und das ist sehr wichtig.
Das kann man sich ja so aus einer Nehmerperspektive immer so ein bisschen schwer vorstellen, dass es Stellen gibt, die ein Problem damit haben, Geld auszugeben, also abzugeben. Wir haben ja immer so eher den Blick, wo kriegen wir denn Geld noch her, wo können wir denn vielleicht noch einen Topf finden. Aber wenn man sich mal auf die andere Seite stellt, da ist eine Stiftung, deren Job ist es, verschiedene Institutionen oder wie auch immer Projekte zu fördern. Und die haben ja am Ende des Jahres, müssen die auch einen Strich machen und sagen, so, wie erfolgreich waren wir denn im Geld ausgeben? Ja? Und Erfolg misst sich ja wahrscheinlich daran auch, dass man die richtigen Projekte gefunden hat. Nicht, dass man das irgendwo in völlig untaugliche Projekte gesteckt hat, wo man schon von vornherein gedacht hat, dann haben wir zwar formal unseren Job gemacht, aber so richtig befriedigend war das eben nicht. Also die haben ja im Prinzip, klingt so ein bisschen komisch, aber die müssen das Geld an die richtige Stelle geben und sie müssen es loswerden. Das hat auch für die keinen Sinn, wenn sie sagen, oh prima, dieses Jahr haben wir 20.000 oder wie viel Euro weniger ausgegeben. Das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel. Die wollen ja das, was zur Verfügung steht, an die Forscher bringen.
Ne? Richtig, die wollen es und das ist auch sehr wichtig, genauso wie wir stolz sagen, ja, wenn ich gerade für 2010 oder 2011 die Zahlen auswerte, dann sage ich also ganz stolz, wir haben so viele Millionen Euro eingeworben, wir haben die Projekte sehr erfolgreich gehabt, also das heißt, genauso, oder wir sagen, wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem oder mit dieser Institution, genauso passiert es auf der anderen Seite. Sie sagen, wir haben Themen, was Stiftung betreuen möchte, Bundesministerium. Mhm. Die öffentlichen Mittelgeber müssen auch das genauso oder deren Erfolg so bemessen, wenn die Ausschreibung erfolgreich war. Weil das sieht man, welche Anträge eingegangen sind. Mhm. Das heißt, wenn die falschen Anträge oder wenn diese Anträge nicht ganz diese Thema oder die Themen nicht behandeln können, dann ist es schon ein Punkt, das kann ich so ein bisschen als Insider sagen, dann hat man das Thema oder die Ausschreibung nicht richtig so kommuniziert, dass man die richtige Kunden oder die richtige Bewerber gefunden hat. Deshalb ist es auch schon auch für die ist eine Herausforderung, die Ausschreibung oder die Gelder für die richtige Zielgruppe passend zu haben oder fertigzustellen. Und das ist natürlich schon spannend von beiden Seiten.
Ja.
Es ist schon, vor allem wenn Wettbewerb, es gibt Ausschreibungen, die sind im Wettbewerb und dazu muss ich auch sagen, wir haben dieses Jahr ein tolles Projekt oder einen tollen Antrag bewilligt bekommen. Und das war ein Wettbewerb. Da sind nur 5 Anträge bundesweit oder 5 Projekte bundesweit bewilligt worden. Und Uni Wittenherdecke war dabei. Und das ist natürlich eine große Freude, weil letztendlich auch Bundesministerium die Presse hat geschrieben, wir haben darüber informiert, das heißt, darüber geschrieben. Das heißt, jeder wollte praktisch seinen Erfolg auch sichtbar machen.
Ja, natürlich.
Und so ist auch von deren Seite. Sie wollen wirklich Geld geben und sie haben Interesse, die richtigen Themen. Aber sie sind auch schnell gelangweilt, wenn man schlechte Anträge oder nicht qualitative Anträge einreicht. Und ich sehe.
Ja, wenn es zu pauschal auch so wahrscheinlich. Ich meine, das ist wie so eine
auch qualitätmäßig.
Auch wieder aus der Bewerber- oder aus der Personalperspektive. Ich mache so eine Bewerbung, ein Bewerbungsschreiben, das kopiere ich irgendwie 50 Mal und schicke das an verschiedene Institutionen. Die merken ja auch, dass es keine zielgerichtete Bewerbung ist.
Richtig. Und das ist, das betone ich nach wie vor. Da sehe ich meine Aufgabe hier, dass ich die Anträge, dass wir die Qualitätsprüfung schon schaffen, die Qualitätssicherung, dass wir gute Anträge einfach draußen präsentieren, weil es geht um unseren Ruf. Es geht erstmal schon Wissenschaftler, es geht um seinen Ruf, wenn er einen Antrag einreicht, ja, und seinen Namen, aber inklusive auch Uni Wittenherdecke, weil dieser Wissenschaftler kommt aus der Uni Wittenherdecke. Und das ist, ich finde es wichtig und ich kämpfe auch dafür, dass wir einfach gute Anträge draußen schicken, denn dann haben wir auch, wir bleiben in der guten Erinnerung beim Mittelgeber, auch wenn der Antrag nicht bewilligt ist, weil Bewilligung, das heißt die Zusicherung der Gelder hat nicht damit zu tun, dass der Antrag schlecht oder qualitativ schlecht war oder nicht passend war, sondern das sind mehrere Komponenten. Ja. Und da möchte ich auch gar nicht auf diesen Punkt eingehen, denn das sind sehr, sehr viele Richtungen, die diese Bewilligung auch schon beeinflussen. Nichtsdestotrotz, das muss ein sauberer Antrag sein, es muss qualitativ sein, weil es um eine wissenschaftliche Arbeit sich handelt. Das ist nicht ein Angebot, dass wir sagen, ich verkaufe meine Leistung oder verkaufe ein Produkt und wenn es nicht gefällt, na gut, bei der nächsten Produktion versuche ich die Produkte noch besser herzustellen. Nein, da ist eine andere Ebene, deswegen ist es auch so sensibel. Deswegen muss man auch schon die Leistungen oder die Dienstleistungen von Uni Wittenherdecke war, dass sie gesagt haben, gut, Forschungsförderung, wir haben Leute vor Ort, die der Wissenschaftler unterstützen, beraten, damit wir so eine Qualität noch schaffen. Und natürlich, wenn wir auch, ist die Chance, ist auch verbunden, wenn wir die Anträge bewilligt bekommen, dann heißt es, wir haben eine 100% Förderung eines Forschungsprojektes. Das heißt, der Forscher kann 100% kann ein Projekt umsetzen, kann seine Idee forschen und das wird 100% finanziert. Plus natürlich ist es für uns auch spannend, das Thema Overhead, weil das ist auch, aber das hat sich sehr schön auch, also die öffentlichen Mittelgeber haben mittlerweile schon das erkannt und wir haben eine wunderbare Nachricht, 2012 gibt es 20% Projektpauschale, so damit ist Uni auch zufrieden.
Oh, gut. Vielleicht mal die Größenordnung, also Sie haben ja hier so einen schönen Flyer vorbereitet und auch schon, glaube ich, an die universitäre Öffentlichkeit verteilt. Und da haben Sie eine Auswahl geförderter, aktuell laufender Projekte. Und das geht in einem Bereich von 100.000 Euro. Das ist sozusagen das Kleinste oder 120.000 irgendwie sowas. Aber das geht bis zu 1,5 Millionen Euro hoch. Also das sind ja richtige Summen, die da sich bewegen.
Richtig.
Mein lieber Schwan, wenn ich das hier so lese, Studie, wo war das große? 1,6 Millionen sogar. Studie zu den Indikationen diabetischer Fußsyndrom und sekundäre Wundheilung iatrogener Wunden. Über 41 Monate, das läuft bis zum 30.06.2014. Da stecken 1,6 Millionen Euro drin, die Sie durch diese Arbeit erworben haben.
Richtig. Und das muss ich auch sagen, man darf es nicht auch unterschätzen, ob ein Projekt für 1,6 oder 1,4 oder also wir stecken wirklich gleich die Intensität der Arbeit, der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern oder unsere Leistung, Forschungsförderung, ob jetzt für ein Projekt für 50.000 Euro oder 100.000 oder 1 Million. Also wir versuchen es eigentlich genauso, also unsere Arbeit so intensiv zu machen und so qualitativ wie möglich, denn letztendlich diese Wissenschaftler, die heute ein Projekt mit 150.000 Euro eingeworben haben, die können auch 1 Million einwerben.
Ja, die bleiben in guter Erinnerung.
Wenn die Projekte gut sind.
Ja.
Und da ist meine unermüdende Kritik immer da. Und ich liebe es zu markieren und zu, und zu streichen und so weiter. Aber das ist nur zugute, denn ein Name bleibt immer schon in Erinnerung. Und ich kann mich von meiner Zeit erinnern, wie wir immer gesagt haben, oh ja, das ist der Professor von Uni XY. Och, ist es so anstrengend, die arbeitet mit X oder Y-Person und das soll auch gar nicht sein, denn das müssen wir so verstehen. Wir wollen eigentlich was und dafür müssen wir uns bestens verkaufen und unermüdend. Und wenn sie nicht so weit ist, dann sollen wir es lassen.
Besser
wenn ein Antrag nicht richtig reif ist, dann sollen wir es lassen. Und dafür ist es schon die Arbeit intensiver und das sieht man auch. Wir haben wirklich 2010 und 2011 wunderbar Anträge bewilligt bekommen und unser Ziel ist es einfach, die Zahl der bewilligten Anträge natürlich zu erhöhen.
Mhm.
Unser Ziel ist auch, aus erster Linie also gute Anträge nach außen zu präsentieren. Wir wollen einfach die uns sichtbar machen. Wir wollen auch sagen, wir sind nicht mehr nicht der Ruf 2008 und 2009, wobei ich das nicht sagen kann, denn ich habe Uni im ersten 2010 kennengelernt. Mhm. Aber diese Sache darf nicht mehr so in Erinnerung kommen, sondern die gute Ideen, die gute Anträge. Denn letztendlich manche Ideen sind auch für Förderinstitutionen so wichtig, dass sie selber Marketing machen, Werbung machen. Und ich weiß, dass wir auch 2011 einen Preis bekommen haben. Es gab eine Ausschreibung, Look und Gender, ging es auch im Gesundheitswesen und vom Pflegewissenschaft, der Professor Schnepp war der Projektleiter und das sind auch von zig Projekten, das ist Uni Wittenherdeck auch praktisch mit ausgewählt worden und dieser Preis konnten wir direkt von Ministerin entgegennehmen in Düsseldorf und ich kann nur sagen, es war für mich ein schönes Gefühl, weil dieser Saal, es müssen 500, 600 Leute gewesen sein, alle Akteure von Wirtschaft, Wissenschaft und unser Name wurde mehrmals erwähnt, Uni Wittenherdecke. Und ich habe mich so gefreut, weil ich gedacht habe, jawohl, wir gehen nach vorne. Es geht nicht mehr um 2008 und 2009, um Zahlen und ich weiß nicht. Es geht darum, wir forschen und wir sind erfolgreich und wir brauchen es gar nicht zu sagen, weil schon Mittelgeber tun es gerade. Und das war so schön. Also das war fantastisch.
Toll, wirklich toll. Vielleicht mal zur Einordnung, das alles sind sogenannte Drittmittel. Oder ist das je nachdem, aus welchem Topf das kommt, heißt das auch nochmal anders?
Nein, Begriff haben Sie richtig erwähnt, das ist Drittmittel.
Mhm.
Und da muss man einfach nennen, also in Universitäten und Forschungseinrichtungen wird immer davon gesprochen, Drittmitteleinwerbung. Und das ist es. Im Grunde genommen sind Drittmittel, weil wir einfach von dritter Stelle irgendwie die Finanzierung bekommen. Es heißt, es kann auch sein, dass wir bekommen Gelder von Stiftung, aber wie Stiftung, von welcher Seite oder von welcher wie sie untereinander diese Budget eingeordnet haben, das interessiert uns nicht. Wir sind froh, wenn wir über diese dritte praktisch die Finanzierung bekommen. Das heißt, ja, Drittmittelbereich nennt es auch, Drittmittelförderung, Drittmittelberatung. Forschungsförderung ist es eine sehr, sehr, sehr breite Terminologie, weil man auch unter anderem andere Themen auch behandelt, wie Nachwuchsförderung. Nachwuchsförderung ist auch ein Thema, was ich in Forschungsförderung auch noch betreue und versuche es, unsere jungen Wissenschaftler oder unsere Nachwuchswissenschaftler zur Seite zu stellen, denn die sind auch unsere Zukunft, wenn wir hier gute Köpfe für uns auch gewinnen. Und Es passt auch so gut. Ich habe mich heute so gefreut, weil wir von einem jungen Forscher eine DFG-Stipendium gewonnen haben. Das heißt, diesen Antrag haben wir schon bearbeitet. Und ich habe mich gefreut, dass diese E-Mail heute mitgeteilt hat und gesagt, jawohl, Frau Nessler, ich habe es, wir haben es bekommen. Und er darf für 2 Jahre nach Boston gehen und forschen. Und das ist eine Investition. Denn nach 2 Jahren, wenn er zurückkommt, würden Sie sagen, kommt er wieder zu uns? Ich kann sagen, ja, er wird wiederkommen. Denn das, was er gewonnen hat, kann er am besten hier umsetzen. Mhm. Und man hat ihm auch, also meine Beratung ging auch dahin, dass er in diesem Bereich diese Stipendien bekommt, damit er als Experte, also mit guter Expertise zurückkommt. Und das ist auch wichtig. Und in Forschungsförderung sind auch natürlich auch Publikationen und auch dieses wunderbare Thema Open Access praktisch. Damit haben wir uns auch beschäftigt. Denn ich muss einfach die Möglichkeit sehen, dass mein Forscher, unsere Wissenschaftler, alle Art von Förderung bekommen. Es geht nicht nur um Anträge, sondern Reisekosten, Sachkosten, Kongressförderung. Das heißt, die Möglichkeit zu eröffnen, dass sie ihr Netzwerk erweitern, auch pflegen können. Das heißt, auch dafür gibt es wirklich Töpfe, die man schon, wenn man auch weiß, wo sie sind und wie man die kriegen kann, das ist auch sehr schön. Mhm. Denn das ist es auch für unsere Uni. Es wird dann schon gespart, wenn man auch diese Budget praktisch kürzen kann. Denn letztendlich, wenn es eine Drittmittelförderung gibt für Reiseförderung oder Sachförderung, dann kann man auch sehr schön als Universität sparen.
Also wenn man es mal will, es gibt verschiedene Arten der Förderung. Das Stipendium, was Sie gerade genannt haben, das ist jetzt, da wird eine Person gefördert, dass sie über eine gewisse Zeit lang finanziell unabhängig wissenschaftlich arbeiten kann. Also da wird aber jetzt nicht ein spezielles Projekt gefördert, sondern eher die Person.
Richtig, es gibt unterschiedliche Formen der Förderung. Es gibt Personenförderung, es gibt Institutionenförderung, das andere Materialkost, also Materialförderung und so weiter. Mhm. Aber das ist momentan, also als ganz wichtig finde ich die Förderung, also die Vielfalt der Förderung. Mhm. Zum Beispiel DFG fördert Wissenschaftler, die in Ausland gehen oder aber in- und outgoing. Das heißt, die werden auch schon haben die Möglichkeit, entweder ihre Doktorarbeit praktisch in ihre Doktor in der Zeit die Förderung zu bekommen. Postdoc-Stelle werden gefördert. Das heißt, institutionelle Förderung und Personenförderung, das ist möglich. Und unter Personenförderung gibt es auch unterschiedliche Modelle. Das heißt, wenn wir hier junge Leute haben, die schon ein Thema in Kanada betreiben wollen, in Zusammenarbeit mit denen, das heißt nicht ganz von Universität weg sein zu müssen, dann haben sie die Chance, das Thema praktisch zu behandeln und gemeinsame internationale Zusammenarbeit zu schaffen. Denn Förderung im europäischen Raum ist mittlerweile mehr als wichtig. Mehr als wichtig. Und es ist eine bunte der Förderung, was uns vorstellt. Wir müssen nur wissen, was wir wollen und wo wir hingehen möchten. Und das versuche ich immer wieder mit unterschiedlichen Newsletter oder bekannt machen wir immer. Es ist alles. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Professoren, die zum Beispiel im Ausland sind und zu uns oder für uns arbeiten wollen, wir können die hier einholen. Wir können die Gelder dafür auch schon beantragen. Mhm. Oder aber, wenn unsere Professoren für 2 Jahre ein Forschungsprojekt machen Entschuldigung, und wollen dort frei sein, dafür wird auch schon Förderung geben. Das heißt, es ist schon sehr vielfältig.
Das klingt wirklich so. Also im Prinzip kann jede Idee versuchen, Fördermittel zu bekommen. Ist es dann so, dass jemand, der einen Wunsch hat, ich habe oder eine Idee, ich habe ein Projekt, das würde ich gerne verwirklichen, der tritt an Sie heran und sagt, Frau Nessler, ich habe hier so eine Skizze und die folgende Idee, bei denen könnte man mal nachfragen und Sie fangen also im Prinzip bei im Entwurfsstadium an zu beraten oder steigen Sie auf einer etwas höheren Ebene ein, wo das im Prinzip schon ja, so ein ausgearbeitetes Paper ist, was man schon mal jemandem übergeben kann? Wie ist so der übliche Ablauf eigentlich?
Sehr unterschiedlich. Auch. Also sehr unterschiedlich. Mhm. Das heißt, dafür habe ich auch 2010 eine Richtlinie geschrieben, was auch vom Präsidium unterzeichnet worden und schon auch unterzeichnet wurde, dass man versucht doch ein Stück Regelung, damit man auch das ganze Verfahren hier auch nachvollziehen kann und sehen kann, weil mittlerweile ist es so, dass alle Anträge, Projekte vom Präsidium rechtsverbindlich unterschrieben werden sollten. Und das ist so, dass die Modelle sind unterschiedlich. Manchmal kommt jemand und sagt, Frau Nössler, ich habe eine Idee, so wie Sie gesagt haben. Ich habe höchstens nur eine Seite geschrieben, weil ich nicht weiß, ob es Sinn macht, das Thema oder diese Idee weiter zu verfolgen. Da sprechen wir darüber und tauschen wir aus. Und ich muss auch sicherstellen, ob der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin diese Idee wirklich bis zu Ende durchgedacht hat. Oder ist es schon mal der Motto, ich brauche hier eine Stelle und ich muss schnell etwas finden. Das heißt, ich muss die Bewegungsgründe einfach herausfinden. Warum schreibt er diesen Antrag? Was möchte er damit? Wenn aber klar ist, dass dieses Thema eigentlich das Thema interessant ist und auch für uns wichtig ist, denn wir können hier, also ich meine, beliebig kann man nicht sagen, ich habe jetzt Lust zu forschen in dem Bereich und ist überhaupt, das sind keine Schwerpunkte oder es ist gar nicht im Dekanat besprochen, da muss man aufpassen. Auch Forschung, wir haben unsere Schwerpunkte und wir wollen uns darauf orientieren. Da können wir konkret sagen, okay, ich übernehme dann die Anfrage. Ich bitte den Wissenschaftler, dass ich die erste Kontakte herstelle, dass ich mit Mittelgeber telefoniere oder austausche. Und versuche auch schon gute Atmosphäre zu schaffen. Wenn es also diese Brücke, diese wirklich brauchbare Brücke zu bauen, dann, wenn es soweit ist, dass ich weiß, zwei potenzielle Mittelgeber haben Interesse, diese Person auch kennenzulernen oder aber den Austausch versuchen, dann geht es soweit, dass der Wissenschaftler mit Mittelgeber in Verbindung gesetzt und versucht, seine Idee praktisch zu verkaufen. Manchmal ist es auch so, dass sagen Frau Nössler, ob sie mitkommen wollen, wir fühlen uns ein bisschen sicher, wenn wir auch vom Gespräch her, das ist es locker, da können sie ein bisschen anders einsteigen, das ist auch kein Thema. Das ist der erste Weg, aber der Weg ist mühsam, ist anstrengend. Es lohnt, weiter diese Kommunikation zu pflegen, wie wir auch vor ein paar Minuten gesagt haben. Es kann heute nicht viel passieren, aber wahrscheinlich diese Idee ist wirklich das Thema von morgen, was Stiftung sagt, jawohl. Und überhaupt diese Kontakt damit zu haben, dass derjenige sagt, der Professor XY von Witten-Herdecke, wir kennen uns, wir haben noch darüber unterhalten. Also das heißt, es lohnt sich. Aber dieser Weg ist anstrengend, deswegen muss man einfach mühsam gestalten und vorsichtig. Was ich auch immer sage, bitte nicht gleichzeitig zwei Mittelgeber ansprechen. Auf gar keinen Fall.
Aha.
Wenn man eine Idee hat, soll man so eine treue Kommunikation oder eine Kommunikation treue mit der Stiftung, mit Institutionen einfach pflegen, aber da muss man abwarten und wenn dort gesagt wird, die Idee ist super, aber momentan gibt es keine Förderung dafür, dann kann man schon einen zweiten Versuch machen und dann aber auch transparent sagen, wenn Mittelgeber fragen, ob man das, wo man irgendwo anders gefragt hat, das muss man auch ganz offen sprechen, denn es geht um Vertrauen. Also das heißt, es ist, wie Sie vorhin gesagt haben, wie in Partnerschaft, man muss einfach mal Klarheit schaffen und Transparenz, dass man sagt, okay, diese Leute sind vertrauenswürdig, mit denen können wir arbeiten. Ich kann mir vorstellen, eine dicke Summe auch praktisch anzuvertrauen, aber dafür muss man wirklich transparent sein und auch vorsichtig, ein bisschen empfindsam mit dem Mittelgeber. Was wollen Sie wirklich? Und das ist die Idee. Manchmal kommen aber Wissenschaftler, sie haben 10 Seiten entwickelt und sagen, ich komme nicht weiter, ich weiß, dass eine Ausschreibung kommt, aber ich weiß nicht, wie soll ich den Antrag aufbauen. Also die Frage gibt es auch und man arbeitet zusammen. Ich sehe bei diesen 10 Seiten, was so gemacht wurde. Ich kann schon merken, ob der Antrag Perspektive hat, ob man den so erweitern kann, ohne künstlich Seiten, also ohne künstlich Ideen aufzublähen und so weiter, also. Sondern dass man sagt, ja, und da ist es einfach, wenn man strategisch schon dann verfolgen kann, wo sind die Ziele der Anträge, also des Antrags, was will man damit erreichen, die Ergebnisverwertung, was möchte man denn letztendlich? Er verkauft seine Idee und möchte zum Beispiel 200.000 Euro. Mhm. Und ich frage einfach, oder stellen Sie vor, ich komme zu Ihnen und sage, ich habe ein gutes Produkt und ich brauche 200.000 Euro, dann wollen Sie schon wissen, was mache ich mit dem Geld?
Naja, in Urlaub fahren oder
sinnlose
Sachen kaufen, ja.
Und so wird es aber manchmal, wenn Sie sagen, also schon, es ist schon eine Kunst, wie man den Antrag wirklich zusammenstellt. Ob jetzt Zeitplan, Arbeitsplan und wie man es so richtig berechnet. Manchmal denkt man, man hat einen Zeitplan pro Aufgabe 3 Monate geplant, aber berechnet nur für 1 Monat. Wie soll das gehen? Oder andersrum. Das heißt, es gibt so kleine Details, was ein erfahrener Begutachter schon merken kann, dass diese Person gute Idee hat, aber es ist nicht bis zum Ende durchdacht. Das heißt, es passt überhaupt nicht. Und Arbeitsplan ist fast 50% 50% des Antrags ist dann entweder gut gesichert oder eigentlich schon damit kaputt gemacht, weil man einfach nicht richtig geplant hat, weil man nicht weiß. Man weiß, man will etwas machen, aber wie? Es ist eine lange Zeit. Ich habe vor 2 Tagen mit meinem Kollegen und Mitarbeiter so ein Beispiel entwickelt. Wir haben einen Antrag bewilligt bekommen. Es war ein harter Weg, aber man kann es gar nicht glauben. Es ist wirklich eine Menge Papier, was von Forschungsförderung entwickelt worden ist, mit Wissenschaftlern zusammen. Aber Mittelgeber sind auch mit Recht streng. Ja. Mit Recht, eine ganze Auflage, was man für sie erneut erarbeiten muss, ist schon mühsam. Und die Kommunikation zwischen Wissenschaftler, Mittelgeber und unserem Bereich, da muss man einfach geschickt sein, die Sprache der Wissenschaftler so gut zu übersetzen. Denn Forscher sind da, um zu forschen, und das ist gut so. Und dafür muss man dir auch helfen, muss man unterstützen, die Sprache des Fördergeschäfts praktisch zu übersetzen. Und das ist natürlich ein langer Weg. Mhm. Ein Antrag kann manchmal bis 6 Monate dauern, bis wir das richtig über Bühne gebracht haben. Und deshalb, also es gibt unterschiedliche Modelle. Manchmal kommen sie und sagen, ich brauche für meinen Kongress Gelder, ich möchte einen Kongress hier veranstalten, und wo finde ich das Geld? Und wie baue ich so ein Konzept 3 Seiten, damit sie mir 50.000 Euro geben? Jemand kommt und sagt, ich möchte meine Promotion fortsetzen. Ich möchte gerne hier an der Uni weiter promovieren und dafür brauche ich eine Stelle. Wie soll ich so einen Brief, es gibt so Motivation Letters, und da muss man auch gucken, wie man das auch gut verbinden kann. Es heißt, ich habe wirklich es ist keine Routine. Ich kann nicht nur sagen, ja, natürlich haben wir Richtlinien entwickelt, aber es läuft sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt unterschiedliche Anträge in unterschiedlichen Phasen, und es gibt auch Wissenschaftler, die unterschiedliche Erfahrungen mit den Anträgen haben. Es kann sein, dass ich einen Prof habe, der super in seinem Bereich ist, aber nie einen Antrag gemacht hat. Und das ist natürlich der Weg. Es ist schon klar, es wird schwierig, steinig.
Naja, klar. Man weiß ja dann nicht so genau, wie das Gegenüber reagiert. Man kann sich eben nicht darauf einstellen. Ja. Aber was ich jetzt so heraushöre, ist, dass Sie einen ganz geradlinigen und transparenten und vor allen Dingen auf Vertrauen aufbauenden Weg suchen, um zwischen dem zu fördernden und dem Geldmittelgeber zu vermitteln. Also als Sie gerade sagten, möglicherweise hat man ja zwei potente Geldgeber, da ging bei mir sofort irgendwie die Idee, ja, kann man denn da auch so ein bisschen pokern? Kann man vielleicht dem einen sagen, hör mal zu, wenn du noch 10.000 drauflegst, dann bist du der Fördergeber. Aber das schließt sich, glaube ich, komplett aus. Und genauso wie die Idee, die ich mal gehört habe von einem Kollegen, der gesagt hat, ich weiß ja, was ich haben will. Das ist sozusagen mein mittlerer Antrag. Also er sagt, ich schreibe immer drei Anträge. Der mittlere ist das, was ich haben will. Dann schreibe ich noch einen, der so schwach ist, dass er aus Grund seiner, also die Anforderungen sind so niedrig, dass keiner auf die Idee käme, das zu fördern. Und ein dritter, der ist so überzogen, dass der aus dem Grund ausscheidet. Also bleibt das, also die Extreme fallen weg und die Mitte bleibt. Und das ist genau das, was ich haben will. Also das ist so ein bisschen, wie nennt man das denn? Pokern oder sowas?
Nein.
Das würden Sie auch überhaupt nicht machen.
Würde ich nicht. Und ich würde auch meinem Wissenschaftler nie raten, dass sie mit dem Mittelgeber sie sollen nie richtig diese Chance verspielen, weil es auch nicht so, es ist nicht so einfach, auch Kontakte mit unserem Kunden zu bekommen. Es ist eine mühsame, spannende, mühsame Weg. Und wenn man diese Tür öffnen bekommt, dann muss man auch mit ganz Sanftmut, ganz vorsichtig damit umgehen, weil das ist so schon, das ist eine kleine Brücke, was irgendwann eine richtige Straße werden kann. Und deswegen, das auf gar keinen Fall, sie müssen transparent sein. Was ich immer sage, diese persönlich ist sehr wichtig. Und ich freue mich, wenn mein Wissenschaftler oder unsere Wissenschaftler den Mut haben und sagen, ich gebe mir Mühe, dass ich irgendwie ein persönliches Gespräch mit Robert-Bosch-Stiftung bekomme. Und das haben wir auch. Wir haben ein paar Leute, die sehr, sehr gut in Kontakt pflegen, wie Professor Bienstein zum Beispiel. Wir haben auch gute Anträge auch mit Robert-Bosch-Stiftung gemacht und sind auch dabei. Das muss man, weil diese persönliche Erfahrung, wenn ein Wissenschaftler drei Seiten schreibt und die Idee toll ist, aber nicht so wirklich drüber kommt, weil es nicht so gut verkauft ist. Das ist was anderes, wenn man bei einem persönliches Gespräch
mit Sicherheit, ja.
Diese Ideen, also die vor allem Forscher, wenn die überzeugt davon sind, da strahlen sie und sind so richtig und man geht da mit, dann will man am liebsten jetzt sofort am liebsten von seinem Bruder was geben. Also das heißt, dieses Vertrauen ist es wichtig und vor allem, was ich betonen möchte, Vertrauen sowohl beim Mittelgeber als auch beim Wissenschaftler. Als ich hier angefangen hatte, ist doch klar, ist es nicht so einfach, den Antrag irgendwie abzugeben und jemand soll es prüfen.
Ja, klar.
Das ist nicht so einfach, denn sag mal so, prüfen, also der Begutachterrolle oder der Begutachter hat einen so Vorteil, er markiert, streicht und so weiter. Der andere hat Mühe gemacht, hat so viel gekämpft für diese Gedanken und hat die zusammen strukturiert und. Da aber ist es schon sehr wichtig, dass man dieses Vertrauen hat, dass man sagt, und das war auch für mich schon herausfordernd sein, meine Kritik auch zu begründen, zu kommentieren, warum wir das nicht so machen.
Ja, keine und Willkür oder so, sondern
konkret mit Begründung und mit Argumenten, dass es Wissenschaftler. Und dieses Vertrauen ist wichtig, weil wenn Sie meiner Stelle oder meine Expertise vertrauen, dann kommen wir wirklich zusammen und können wir was entwickeln. Und genauso ist es für mich sehr herausfordernd oder ich kämpfe wirklich jeden Tag, dass wir die beste Leistung für Mittelgeber zeigen. Wenn sie was von uns wollen, dann ist es für mich, das hat Priorität. Das muss es auch so gut gemacht werden, dass Namen da sind, dass die Qualität da ist und dass sie gerne mit uns sagen. Und bei einer Bewilligung, wenn wir einen Brief bekommen, wo auch schon Lob ausgesprochen wird, dann heißt es, jawohl, das ist Vertrauen dort. Und wenn uns ein Fehler passieren sollte in der Abwicklung, in der Verwaltung oder im Ganzen, dann ist es einfach, mit dem Mittelgeber das zu kommunizieren, weil die gute Erfahrung mit uns haben. Und das ist mir sehr wichtig. Das heißt, Vertrauen, ja. von allen Seiten, das ist eine Komponente, das muss ich immer gut bewahren.
Also Sie strahlen mich so an, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man Ihnen irgendwie jetzt kein Vertrauen entgegenbringen kann. Aber Sie sind dann schon die erste kritische Stelle, die ein Antragsteller erstmal überwinden muss.
Ja.
Oder erstmal, nein, sagen wir nicht überwinden. Muss. Überwinden ist, nein, gewinnen. Also man Sie begeistern für eine Idee und wenn Sie dann sagen, ja, ich glaube, das könnte klappen, ich glaube, dann hat man wirklich einen Gespannpartner an seiner Seite, der das viel einfacher macht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt Forscher wäre und hätte eine Idee, dass ich könnte zu Ihnen kommen und sagen, hier ist meine Idee, und Sie sagen erstmal, nein, lieber Herr Rützler, was Sie sich da ausgedacht haben, beim besten Willen nehmen Sie das nochmal mit und machen Sie das mal, gliedern Sie das mal ordentlich, bringen Sie das mal in eine Form, dass es einem, der jetzt nicht aus dem Fach kommt, auch verständlich ist. Man hat ja nicht mit den Fachleuten unbedingt zu tun. Schreiben Sie mal, das nehmen Sie mal 10 von den Fachworten raus und schreiben Sie mal allgemeinverständlich. Und dann kommen Sie nochmal wieder und vielleicht beim zweiten oder dritten Mal, wenn ich dann mit meinem Papier komme, dann sagen Sie, ja, das ist jetzt schon in einer Form, da traue ich mir zu, wir gehen mal zur Stiftung XY oder ich habe da inzwischen mal angerufen und richtig. Die haben gesagt, ja, das könnte vielleicht, möglicherweise, und ich habe dann einen Gesprächstermin, wir gehen mal hin, ganz noch gar nicht formaler Antrag, sondern vielleicht so ein bisschen Hintergrund, ich weiß nicht, ob Sie sowas auch machen. Aber
das ist auch unter, das ist auch sehr wichtig, genauso wie Sie es nennen, weil das macht auch Spaß, auch diese Teile der Anträge mitzuentwickeln. Dazu muss ich auch sagen, dass es auch unterschiedlich ist. Wir haben auch wirklich wir haben wirklich Kollegen oder Wissenschaftler, die Erfahrungen mit den Anträgen gemacht haben, und das ist auch meine Rede, bitte schreiben. Es ist nicht schlimm, wenn ein guter Antrag, aber ein sauberer Antrag, abgelenkt wird. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem, vor allem in Deutschland. Das muss ich sagen, Deutschen haben ein wenig Probleme mit der Absage, was im europäischen Raum nicht der Fall ist. Also wenn aus Polen oder wenn Italiener Antrag einreichen in Brüssel, das könnte auch fünfte Mal sein, auch fünfte Absage, macht überhaupt nicht. Die versuchen es wieder. Und das möchte ich auch hier ein wenig, also so kulturmäßig einführen. Anträge schreiben. Ich meine nicht damit so viel wie möglich, wenn es geht um Qualität und nicht Quantität, aber schreiben. Nie aufhören. Auch wenn 2, 3, 4 Anträge nicht erfolgreich gewesen sein sollten, dann muss man das erneut einreichen. Und dazu haben wir es ein wenig einfach, weil ein DFG-Antrag kann sehr gut auch umgewandelt. Das heißt, wir können daraus einen BMBF-Antrag machen.
Aha.
Und das ist auch verloren, die Kunst. Ne? Nein, das geht nicht verloren. Das ist die Kunst darin, dass man sagt, okay, wir versuchen es DFG. Wenn DFG nicht klappt, dann werden wir daraus einen BMBF-Antrag machen. Mhm. Und wenn BMBF-Antrag nicht klappt, werden wir daraus einen Stiftung-Antrag machen. Dafür werden wir in bestimmter Zeitraum einfach die Reihenfolge ist gleiches Thema, aber man behandelt es anders, und da hat man Wege und Möglichkeiten, so einen Antrag mehrmals zu verwenden. Mhm. Nicht niemals gleichzeitig, aber immer wieder nach der Reihe nur eine erneute Bewerbung vorzubereiten. Mhm. Und das klappt. Das heißt, denn das wissen die auch. Auch DFG weiß es zum Beispiel, dass es das Thema sehr gut für BMBF fähig ist. Das ab und zu sagen die auch telefonisch, sagen Frau Nessler.
So.
Ja, Frau Nessler sagte, ich meine, dazu muss ich sagen, ich habe eine lange Zusammenarbeit mit DFG und anderen Mittelgeber und pflege natürlich eine andere Sprache als jemand, der mit Mittelgeber nie in Kontakt war. Deshalb, also läuft auch wirklich gut. Und da sagen sie, Frau Nessler, Sie können es einreichen, könnte auch förderfähig sein, aber 100%ig passt gerade mal zu der Ausschreibung, die in 3 Wochen erscheint. Und da wusste ich bis jetzt gar nicht. Da sage ich, hurra, super.
Aha.
Bedanke ich mich natürlich so fröhlich und freundlich im Telefon.
Natürlich.
Und dann denke ich, voilà, wir haben das in 3 Wochen. Das heißt eigentlich 100% sicher, dass die Idee förderfähig ist. Und das heißt, diese Kommunikation ist wirklich lebendig. Und so, dass die Anträge nicht verloren gehen. Und das möchte ich ja auch einführen mit den jungen Wissenschaftlern, die nie richtig Erfahrung mit den Anträgen haben. Und dazu sagte ich deshalb, weil nicht bei jedem Wissenschaftler muss ich so eine intensive Arbeit mitgestalten, weil die wirklich erfahren sind. Wir haben hier Wissenschaftler, die mehrere Anträge auch bewilligt bekommen haben vor meiner Zeit. Das heißt, nur jetzt sind sie natürlich noch glücklich, weil ich auch bestimmte Arbeitspakete übernehmen kann. Wenn wir jetzt Arbeitspläne beschreiben müssen oder Finanzierungspläne, wie wir die begründen, dann liebe ich es, sich so zu begründen, dass nichts gekürzt wird, ansonsten auch noch was dazu. Das ist dann macht Spaß, weil man mehr Gelder, mehr Overhead, Erfolg ist dann in alle Sichten dann gesehen und in alle Seiten, von alle Seiten so. Und deshalb ist es schon interessant, was man draus machen kann und wie viel man mit einem Antrag auch erreichen kann. Und das da ist aber die Arbeit immer unterschiedlich. Manche junge Wissenschaftler sind froh, wenn man, die wissen überhaupt nicht, schon die Begriffe ist für sie schon zu viel. Und da tritt meine Rolle praktisch, die beizubringen, wie dieser Antrag gestaltet wird. Immer aber wieder auf Fördergeschäft, nicht inhaltlich, denn ich bin keine Mediziner, wie Sie aber auch gut erkannt haben, ein Antrag muss so geschrieben sein, dass auch derjenige, der das liest, auch verstehen kann, weil die erste Prüfung geht niemals, also ich würde es so erklären, wenn wir einen Antrag einreichen, dieser Antrag wird nicht sofort zur Begutachtung geschickt. Da gibt es jemanden, ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, da war ich mal so, die Rolle.
Ja, das können Sie gut.
Er sagt, wir gucken die Richtlinien, das heißt, es gibt eine Checkliste, ob wir von der Ausschreibung alle praktisch ob wir diese Checkliste durchgearbeitet haben. Und für den Forscher, da ist es so, diese Sicht nicht da. Sie wollen ihre Idee nur schreiben, niederschreiben. Nur, ob diese Idee wirklich so an allen Punkten passt, das ist eine andere Sache. Ob man dann passen macht, ist auch eine andere Sache. Aber das sind so Sachen, die man schon intern hier besprechen muss, weil man kann auch seine Idee etwas noch ein bisschen verbreiten oder noch ein bisschen an der Nuance geben, so dass der Mittelgeber bei seiner Ausschreibung oder bei dem Antrag seine Ausschreibung wiederfinden kann. Und somit hat man schon die Verbindung hergestellt.
Ja, wenn man wenn man den Laden einfach kennt aus seiner inneren Struktur, dann macht es die Sache schon wesentlich einfacher. Und es ist ja auch naheliegend, dass, wenn man das mal mit so einem Auto-TÜV vergleicht, da gibt es eben auch Anforderungen, die das Auto erstmal insgesamt erfüllen muss. Ich kann ja nicht die fehlende Beleuchtung durch eine ganz tolle Reifenwahl oder sowas ausgleichen. Oh, da macht uns gerade Outlook auf was aufmerksam. Ich sollte das vielleicht mal ausmachen hier. das heißt, erstmal die Formalkriterien erfüllen.
Sehr wichtig.
Also erst die Pflicht und dann die Kühe sozusagen.
Richtig. Ja. Und das wird hier, das muss ich sagen.
Sind wir nicht so gut am
Anfang?
Nein,
das war schon, hat man nicht wahrgenommen. Man hat gesagt, ach, formale Prüfung ist gar nicht. Mhm. Ach, Formalien, das brauchen wir nicht. Meine Idee ist, das geht
durchsetzen.
Und da hat man wahrscheinlich ein oder andere war schon nachdenklich oder fühlte sich schon doch genervt, wenn man gesagt wurde, naja, Frau Nessler muss auch ein bisschen die Formalien prüfen, muss auch und dieses Wort Formalien, ist es, Sie denken, dass Formalien heißt es nur, wenn wir ein paar Angaben geben, Name, Univiten Herdecke, Geschäftsführer, XY, Postleitzahl und das sind die Formalien und das war so richtig für mich fremd und komisch zu sehen, da sind aber keine Formalien, das heißt es eigentlich, wie Sie Ihren Antrag aufgebaut haben und strategisch sind Sie total am Thema vorbei und politisch lassen wir, weil Sie mit dies, so wie Sie das beschrieben haben, hervorrufen Sie Konflikt und bringen Sie den Mittelgeber, dann eigentlich machen Sie noch ein bisschen, bringen Sie noch mehr Probleme. Ja. Das heißt, streichen wir das wenigstens so die Einführung oder diese Problemdarstellung. Manchmal ist es auch witzig, man will es kritisch sein, weil man Wissenschaftler seine Idee so gut darstellen möchte, deswegen fängt er damit an, Problemdarstellung und wird massiv kritisiert, was bis jetzt nicht getan wurde, es wurde auch politisch nicht richtig gefordert. Und dann denke ich, das können Sie nicht tun. Das ist eine direkte Kritik an Gesetzgeber, der eigentlich bis jetzt angeblich dafür nichts getan hat. Wir können es anders formulieren. Das ist auch ein Stück Lob dabei ist, aber zu sagen, es tut was. Mhm. Und das sind so ein paar Punkte, wo ich dann sagen muss, oh, ich muss sofort das streichen, sonst haben wir dort, können wir auch falsche Signale setzen.
Ja, man muss ja nicht den Geldgeber gleich mit dem, also vor den Kopf stoßen sozusagen. Richtig. Also so ein bisschen Facekeeping natürlich auch ermöglichen. Ja. Selbst wenn man vielleicht mit dem einen oder anderen kritisch, mit einem oder anderen Punkt kritisch ins Geschäft geht, aber das kann man ja auch so und so formulieren.
Also ist es die Frage der Formulierung, ja. Genau. Das ist es, man muss schon aufpassen, wie ich einfach die Idee verkleiden möchte. Und auch verkaufen. Es ist wirklich, ja, es ist, ich muss es knallhart sagen.
Sie haben ja vorhin das Wort Marketing genannt, also ein Stück weit, oder vielleicht sogar gar nicht so, nur ein bisschen, sondern es ist, es hat was mit Marketing zu tun.
Ne? Richtig. Und ich sehe darin unter anderem meine Rolle oder Aufgabe, diese Idee praktisch förderfähig zu gestalten und auch zu verkaufen. Und ich kann sehr gut nachvollziehen und ich kämpfe auch dafür, dass man unser Forscher versteht. Das heißt, es ist eine ewige Kampf, weiß ich nicht, ob ich das so nennen darf, aber Controlling, Verwaltung, Wissenschaftler, Forschungsförderung, das ist auch ein Bereich, was von vorne für mich klar war, ich muss wirklich zwischen beiden Gruppen stark meine Rolle erbringen. Denn für Controller sind Zahlen wichtig. Mhm. Und sie denken nur Zahlen. Und das ist deren Aufgabe. Und ich bin auch froh und dankbar, dass wir sie haben. Genauso auch für Wissenschaftler. Sie wollen einfach ihre Forschungsarbeit fortsetzen. Und die Welt zusammenzubringen, ist natürlich schwierig. Mhm. Aber auch das muss gut funktionieren. Ansonsten freuen wir uns, dass wir einen Antrag bewilligt bekommen haben. Aber wer verwaltet? Wie wird das verwaltet? Mhm. Wie wird das administriert? Wie ist die Administration? Letztendlich diese Mittelgeber, mit denen ich lange verhandelt habe, lang Weg gemacht habe und die gut bedient habe, wenn dann bei den anderen Stellen nicht läuft,
ja, klar.
Dann ist es am Ende.
Sie versprechen ja auch etwas. Was? Zum Beispiel, Sie sagen, das wird alles sorgfältig dokumentiert.
Bearbeitet.
Und wenn es hinterher nicht sorgfältig dokumentiert wird, dann sind Sie ja im Prinzip, haben Sie Ihr Wort nicht eingelöst. Also Sie stehen ja im Prinzip auch so ein bisschen als Vertrauensperson eben da, die auch Vertrauen verlieren kann.
Ne, richtig. Wiederum, ne? Und das heißt, Geschäftsführung unterschreibt, dass das Präsidium unterschreibt.
Die können auch Vertrauen verlieren.
Richtig. Ja. Und das ist auch schon klar. Deshalb war auch damals diese Richtlinie, dass die Anträge über Forschungsförderung laufen müssen. Frau Nessler muss sie prüfen. Und wenn ich ein Dokument, einen Antrag, egal was, zum Unterschrift bringen möchte, das ist hundertprozentig geprüft, ist in alle Seiten und Ecken, denn das ist auch etwas, was auch ich gegenüber des Präsidiums, also Sie müssen unterschreiben, was 100% sicher ist, dass es auch gut läuft, dass alles gedacht ist, weil letztendlich, wenn etwas schief geht, Präsidium hat unterschrieben und da stehen Sie da und das ist für mich auch schon eine zusätzliche Verantwortung, was ich gerne übernommen habe und auch, aber auch kämpfe, dass es egal in welche Richtung, das muss trotz Schwierigkeiten, trotz Zeitmangel, muss schon gut gemacht werden. Ansonsten, das ist wiederum Vertrauen. Ich liebe das Wort Vertrauen, weil das geht in alle Ecken und Seiten praktisch. Und, ist ein lebendiges Geschäft, kann ich nur sagen.
Drittmittel. Aber ich denke auch, dass es viele Anträge gibt. Oder würden Sie sagen, ich hätte gerne noch ein paar mehr?
Nein, wir haben. Also das ist eine sehr gute Frage und eine Frage, die nur Diskussion hervorrufen kann. Wir haben, also ich kann für 2010 und 2011 sagen, was vorher gelaufen ist, kann ich auch nicht dokumentieren. Aber ja, es ist wirklich, die Wissenschaftler haben Lust auf Anträge und das macht mich wirklich glücklich, denn wir haben 2010 sind ungefähr 109 Anträge über meine Stelle gelaufen. Es kann auch sein, dass andere Anträge gab, die bewilligt oder abgelehnt sind. Nur wir haben angefangen, ab 2010 die Kultur praktisch herzustellen, dass es alles über Forschungsförderung läuft, damit wir auch gut die Möglichkeit haben, auch Auswertungen zu machen, aber auch ein Stück Ordnung, ein bisschen Ordnung, dass auch wir wissen, wo was ist. dass es eine zentrale Stelle gibt, mhm. wo auch schon Informationen liefern kann, wenn es notwendig ist. Und 2011 waren um die 139 Anträge, 140 Anträge. Das heißt, haben wir 40 Anträge, 38 Anträge mehr als 2010. Spreche aber nicht vom anderen Skizzen. Ich spreche nur von fertigen Anträgen, denn wir haben auch Anfragen auf Kongresse, Reisen. Da sind auch in dem Sinne Anträge. Wir stellen eine Seite, also 10 Seiten Projektskizze. Aber das sind die Nachwuchsförderungsgruppe, die habe ich jetzt nicht erwähnt. Die Postdoc-Stelle, die habe ich auch nicht erwähnt, weil das wird auch betreut, nicht so intensiv leitet, wie wir bei den Wissenschaftlern oder Forschungsanträgen machen, denn kapazitätsmäßig. Also es ist momentan, also dieser Referat ist sehr klein, ist immer noch.
Ja, Sie könnten Opfer Ihres eigenen Erfolges werden.
Ich meine, wir freuen uns. Wir wollen uns mehr Anträge, wir wollen mehr Drittmitteleinwerbung. Aber es ist wirklich so eine Zeit gekommen, wo man einfach sehen kann.
Wo man dann fast schon auf Warteliste kommt und nicht sofort an die Reihe genommen werden kann.
Nein, ja, aber das ist auch deswegen auch lebendig und auch oft. Es ist ein bisschen wie Feuerstelle geworden, weil es brennt oft. Das heißt, die Ausschreibung, die Friste. Und wir sind auch bekannterweise Wissenschaftler, letzte Sekunde kommen die. Und weil sie auch andere wichtige Aufgaben haben, kann ich auch wunderbar nachvollziehen. Sie machen nicht nur Anträge. Mhm. Und dann wird auf einmal heiß. Glauben Sie mir, das wird heiß. Die sind unruhig. Und dann ist es für mich auch so, dass ich dann auch nicht mehr diesen... Ich weiß nicht mehr, ob ich von zu Hause abends mit Laptop oder am Wochenende oder im Urlaub die Sachen mitverfolge. Das ist, ich fieber mit. Also wenn Ausschreibung Frist ist, dann bin ich richtig, ich weiß auswendig, wann das ist. Deswegen gibt es keinen Urlaub in der Woche. Dann wird das oft, nein, kein Urlaub, denn da sind wichtige Anträge. Das kann man einfach, also da geht man damit ziemlich verantwortungsvoll um.
Und wenn es dann geklappt hat, was bedeutet das für Sie? Kriegen Sie dann eine besondere Belobigung? Trinken Sie ein Gläschen Sekt drauf oder schickt Ihnen Herr Butzlaff Blumen? Oder
nein, naja, so viel. Also ich meine, das ist jetzt, das ist Lob der Wissenschaftler. Also ich bin eine kleine Hilfestellung, aber ja, wir freuen uns. Es gibt auch schon, es kommt vor, da kommen Wissenschaftlerinnen und bringen so Strauß Blumen. Das finde ich so süß und bedanken sich und sagen ja. Sie haben mitgekämpft und so. Aber das ist mein Job. Ja. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch nicht, weil wir uns so dieses Interview gibt, sondern es ist wirklich mein Job und ich mache es wirklich gerne, für Wissenschaftler meine Dienstleistung, also absolute Unterstützung zu geben, weil es mir wichtig ist, dass sie ein Ecke, eine Stelle haben, wo sie wirklich Hilfe bekommen, wo sie auch das Gefühl haben, wir sind nicht alleine, egal wie anstrengend diese Antragstellung wird. Und die Anträge sind wirklich anspruchsvoll geworden. Bundesministerium, alle Bundesministerien sind so anspruchsvoll geworden, dass sie mittlerweile eine Prozedere eingeführt haben, die man gut mit der EU-Prozedere vergleichen kann. BMBF zum Beispiel hat jetzt formale Anträge entwickelt, die man über Portal machen soll und es gibt bestimmte Software, die muss man auch schon bedienen können und das kann man nicht einfach so machen. Mhm. Und es ist auch ein man nennt das Formular und ich sage falsch, das ist ein Formalantrag, weil dort wirklich wird diese Idee, also dieses richtig Inhalt wird in diesem Portal zusammen, also untergebracht. Das heißt, man muss es auch wissen, welche Kategorie gehört was. Mhm. Und das ist nicht immer das Gleiche. Das heißt, Wissenschaftler stehen dort und sagen, ich muss diesen Antrag ausfüllen und ich komme nicht weiter. Und im Grunde genommen, dort geht es nicht nur die Entscheidung, unter welche Kategorie geht das, sondern strategisch. Bringe ich lieber unter diesem Rubrik, damit ich das auch bewilligt bekomme? Ja. Habe ich zweimal falsch gegeben, ist diese Position gestrichen. Mhm. Gibt noch nicht mal eine Verhandlung.
Nach Aktenlage gestrichen, ja.
Das heißt schon, die haben, also natürlich geben sie, sind sie großzügig mit uns für eine Forschungsförderung, bekommen wir 100% Förderung oder Drittmittelprojekt bekommen wir die Förderung, aber dazu ist 20% Pauschale, was Herr Anders sich, also sie freut sich immer und ich freue mich mit oder ganz stolz sage ich ihm, wir haben uns für das Projekt so und so viel, aber es ist wirklich da, das ist sehr anstrengend, die machen es so und manchmal so schwer, dass manchmal Wissenschaftler kurz dabei sind, das ganz aufzugeben und wir sagen, nein, um Gottes Willen, das ist gut bewertet, diese Idee ist so weit, dass wir die Förderung bekommen, jetzt sind wir in Verhandlungen und da müssen wir Geduld zeigen. Und manchmal dauert wirklich länger, bis die doch es entschieden haben, uns diesen Bewilligungsbescheid zu schicken. Deswegen ist schon anspruchsvoll, auch für Wissenschaftler, kann man nicht sagen. Also ja. Das ist nicht so einfach, in diesem Wettbewerb zu stehen und alle Anforderungen von öffentlichen Mittelgeber auch so rechtfertigen und so gut zu gestalten, wie sie das auch haben wollen.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen mit solchem, wenn Sie so sagen, das ist ein Online-Formular und dann kommt man an irgendeine Frage, dann klappen da so 8 Kategorien raus.
Exakt.
Und man muss sich jetzt für eine entscheiden, es kommen aber irgendwie so 3 so ungefähr in Frage. Wenn man aber den falschen drückt, dann ist man im Prinzip schon aussortiert. Aber das weiß man ja vorher gar nicht. Sie wissen das vielleicht dadurch, dass Sie länger und intensiver mit den Geldgebern Kontakt haben, dass Sie wissen, also hier nimm mal eine von den Vokabeln, um das zu kategorisieren. Wenn du die andere nimmst, da ist im Prinzip da der, sagen wir mal, die Woge, die das, manchmal ist es ja so ein, gibt's ja so Modeerscheinungen oder so.
Richtig, ne? Und dann,
das
ist schwierig.
Das ist zu Ende, also da, das läuft aus, da gibt's bald nichts mehr oder die haben, der Fokus liegt inzwischen woanders und lass das mal lieber weg und etikettiere das anders.
Anders, so ein banales Beispiel, wenn er ein Notebook für 2000 Euro oder 1500 Euro beantragen möchte und er hat unter andere Kategorie praktisch mit ergeben, es wird, Mittelgeber freut sich, weil er streicht, er sagt, es ist nicht in der richtigen Kategorie und sie haben es nicht richtig gut begründet, also wozu brauchen sie so ein Notebook? Oh, genauso wie eine Veranstaltung und wenn ich 30 Teilnehmer einladen möchte oder 50, ist ein großer Unterschied, weil 50 bekomme ich mehr Geld. Ob jetzt Übernachtung, ob Verpflegung und. Oder aber wenn wir Unteraufträge geben, das ist so oft, der Wissenschaftler sagt, ich weiß aber überhaupt nicht, wo soll ich eigentlich, das ist 20.000 Euro, das ist ein Expert, ich muss das und also Dritte geben, ich kann das selber nicht. Und wenn man einfach dort falsch gegeben hat und aber auch nicht richtig begründet hat, was auch nicht passend zum Projekt ist, dann das will Mittelgeber. Er freut sich, wenn wirklich Schwäche da sind, wo er ganz schnell streichen kann und sagen kann, tut mir leid, das passt nicht. Und das ist die Kunst darin, diese wirklich gebrauchte Positionen 100%ig gefördert zu bekommen und darüber hinaus ein bisschen mehr aufzubauen. Das ist dann natürlich mein Spiel. Ich freue mich, da sage ich so, na, da brauche ich nur das. Und brauchen Sie das noch nicht? Ja, das brauche ich, aber ich wusste nicht, dass man sowas beantragen kann. Das heißt, es wäre auch meine Aufgabe, immer in Erinnerung abzurufen, was man noch beantragen darf. Und das bleibt immer, jeder Antrag ist anders.
Haben Sie Spaß am Handeln? So, auch wenn Sie was kaufen, dass Sie dann so versuchen, ein Auto kaufen, aber die Fußmatten, die kommen noch dazu und ein schönes Radio soll auch schon mit drin sein.
Oder? Ja, das habe ich. Es macht mir wirklich Spaß.
Cool.
Es macht mir Spaß, ja. Denn ich sage, das ist so wiederum auch für Verkäufer, sonst wird er langweilig für ihn, wenn er sagt, alles anbietet und dir dann nimmt.
Ja.
Er braucht auch ein bisschen Spaß. Ja, doch.
Sehr schön.
Das macht Spaß und vor allem zu sehen, dass wir wirklich in den letzten 2 Jahren ein Referat aufgebaut haben, was wir auch nach außen wirklich die Ergebnisse zeigen können. Wir können schon...
Das haben wir ja gerade hier mit den Beispielen aus dem Flyer gesehen und irgendwo war so ein Diagramm, das... Mehr als 25% haben wir Drittmittel am Gesamt-UWH-Haushalt, der 34 Millionen ausmacht. Also das ist ja, das ist schon ein richtig schönes Stück vom Kuchen.
Richtig.
Ja?
Das ist ein Stück Kuchen und das ist, deshalb ich mich, natürlich bin ich geduldig und ich sehe auch, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre verfolgt, wie wir an unseren Schwierigkeiten gearbeitet haben, wie hervorragend wir diese Akkreditierung praktisch erreicht haben. Und aber das ist ein Bereich, was man auch wirklich mehr machen kann. Denn es gibt ein Thema, was auch wichtig ist, das ist die Verlinkung zwischen Industrie und Forschung. Und das ist ein sehr, sehr gutes Thema, weil Unternehmen, da wird produziert. Das heißt, da geht es auch schon eine potenzielle Geldgeber, aber in dem Sinne, nicht wie im öffentlichen Sinn, öffentliche Mittelgeber, sondern das ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, sie brauchen uns, wenn sie was produzieren, und wir brauchen sie auch. Das heißt, es wäre ein wunderbares Geschäft, wenn man auch gezielt auf da so ein bisschen gehen könnte. Ich hatte 2011 eine Veranstaltung hier und wir haben Unternehmen eingeladen. Das wurde mir auch gesagt, kann man vergessen, da kommen nicht so viele Unternehmer, aber im Grunde genommen hatten wir einen Raum, da waren über 80 Unternehmen hier, die wirklich an dem Tag, also mit 60 waren, also Vormittag waren 60 und 20 kamen noch dazu, also insgesamt waren 80, und das war auch für mich, es war ein Experiment. Mhm. Ich habe auch Herrn Bustav gesagt, das Thema ist, finde ich, wichtig. Das kannte ich von Zeit in Brüssel. Die haben uns auch wirklich dafür trainiert, dass diese Verlinkung zwischen Industrie und Forschung und Universitäten wichtig ist. Mhm. Und ich dachte, ich versuche es. Aber ich war mir nicht sicher, dass es erfolgreich geworden wäre. Ich habe gesagt, es ist ein Experiment. Es kann sein, dass der Raum leer ist. Dann aber wir versuchen es. Und ich habe es auf ganz andere Sinne. Das heißt, ich habe nicht die Unternehmen hier eingeladen, damit die uns Geld geben für irgendeine Aktivität. Hm. Ich habe den eingeladen, weil ich gesagt habe, es gibt Gelder für sie, es gibt Gelder für uns. Sie können Gelder schon beantragen, aber ohne uns klappt das nicht, genauso wie für uns. Das heißt, wir brauchen uns ganz gut. Und ich weiß nicht mehr, ich habe nicht in Erinnerung, es gab auch einen sehr schönen Spruch bei der Einladung, wo sie zum ersten Mal gesagt haben, es ist ja spannend, es gibt für uns, also das heißt, wir müssen nicht nur investieren oder irgendeine Veranstaltung bezahlen, sondern im Grunde genommen können wir Gelder beantragen, weil es Förderprogramme gibt, extra für Firmen, KMUs und Universitäten.
Ach, diese Partnerschaft richtig. Sagen wir mal, Firma und Universität, diese Partnerschaft wird gefördert.
Richtig.
Vom EU,
Bundes, alles.
Also diese,
Und wir haben Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat eine sehr schöne Ausschreibung seit 6 Jahren. Und es geht, also als Ziel sind eigentlich die Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen. Aber sie können nur einen Antrag einreichen, wenn sie im Team auch Forschungsinstitutionen haben, Einrichtungen oder Universitäten, weil sie ihren Teil auch mit Forschungsergebnis schon vermitteln, weil die Forschungsergebnis auch vermitteln sollten. Aber vor allem in der Produktionszeit müssen sie wissenschaftliche Begleitung haben. Mhm. Und wir haben 2 Projekte auch bekommen, und zwar mit Firmen zusammen. Und aus dem Grund fand ich, es ist doch spannend, unser Unternehmen, also es kann Vita-Region sein, es kann auch vom ganzen Nordrhein-Westfalen, dass wir zeigen, sie müssen immer wieder, und das weiß ich, also Unternehmen müssen bei Zenit, Zentrum für Innovation und Technik, müssen oft bezahlen, über 500 Euro in einer Veranstaltung teilzunehmen. Mhm. Auch gut so, weil dort die beste Beratung angeboten wird. Aber bei uns habe ich die Chance gegeben, dass sie kostenlos in einer Veranstaltung teilnehmen, wo Fördermöglichkeiten gezeigt wurden. Mhm. Zwar für sie alleine, nur für Firmen, aber auch mit uns zusammen. Ich hatte auch Zenit hier als Gast gehabt, sodass der Zenit auch seinen Teil auch, also
bisschen sehr, sehr gut. Akquise machen
richtig
konnte auch noch, ja.
Und das war natürlich gut. Mhm. Und das, finde ich, ist noch mehr drin. Das ist, dass man mehr schon in dem Bereich machen kann und wir mehr Anträge gemeinsam einreichen können. Denn ich sehe, das ist ein doppelter Erfolg. Wenn wir eine Förderung gemeinsam durchsetzen, dann haben wir eine enge Kooperation zu diesem Unternehmen, was auch später uns wahrscheinlich auch alleine für bestimmte Projekte mittragen kann. Das heißt, es ist so man investiert in eine Beziehung, was auch später zum Erfolg führen könnte.
Ja.
Und das ist auch sehr wichtig, dass für mich, man kann wirklich dazu zu der Torte viel machen. Man muss einfach Appetit haben und ein bisschen mehr Teile.
Aber was Sie gerade sagten, das hat sich gerichtet an klein- und mittelständische Unternehmen. Also ich dachte jetzt an Forschung, das sind dann eben die großen
kleine Mittelunternehmen
und Industriekonzerne, die sowieso Forschungsabteilungen vorhalten.
Die haben es. Die sind wahrscheinlich, die sind gut aufgehoben. Die sind so groß, sie schaffen es auch alleine, weil sie intern also praktisch die Infrastruktur schaffen, dass es auch vor Ort gemacht und geforscht wird. Aber die KMUs sind, haben Potenzial, nur sie haben nicht die Chance. Das heißt, sie müssen ihren Alltag so vorstellen, sie müssen produzieren. Sie haben keine Zeit, irgendwo auf dem Papier zu entwickeln oder aber auch Richtlinien von Mittelgebern zu lesen und nachzugehen. Und für Sie ist es schon eine große Hilfe, wenn Sie mit Universitäten zusammen was machen. Und federführend sind meistens auch die Universitäten, dann haben also ganz anderen Umgang mit Texten und Inhalten. Und das ist natürlich eine sehr gute Sache, weil die haben Potenzial. Sie wissen auch selber nicht, dass es für Sie Förder Möglichkeiten gibt.
Nein, das ist ja weit erstmal entfernt, denke ich. Also welcher kleine mittelständische Betrieb denkt daran an EU-Förderung für Forschung oder irgendwie sowas? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also da braucht man schon erstmal eine Idee, die vielleicht durch diese Veranstaltung vielleicht auch erstmal geboren worden ist.
Wirklich, so diese, wir hatten vom Pflegewissenschaft haben wir so einen Antrag erfolgreich bewilligt bekommen. Und zwar, das war auch die Kombination, eine Firma wollte Matratzen herstellen und Pflegewissenschaft hat praktisch, es ging um Druckmatratzen und dann musste man einfach vom Forschungsteil prüfen, wie wird, also wie die Patienten, man konnte die wirklich auch schon mit Probanden arbeiten und diese Kombination war deshalb gut, weil sie hätten auch nicht gekündigt. Das heißt, auch wenn sie gute Matratzen hergestellt hätten, ohne den wissenschaftlichen Stempel oder diese Forschungsteil, dass sie bestätigen können, dass es das wirklich auch so vom Technik her gut geht oder aber auch hilfreich sein später für die Kunden, dann wäre diese Produktion eigentlich auch auf Dauer nicht erfolgreich. Das heißt, sie haben die Garantie, es wurde auch schon geprobt, es wurde auch gestempelt und das war für sie. Sie hätten niemals allein das machen können. Mhm. Und das war dieses Antrag sehr schön und von beiden Seiten lief auch ganz gut auch die Zusammenarbeit. Mhm. Weil man sagt, es ist schwierig also Unternehmensdenken ist was anderes als Universitäten, aber es hat wirklich gut geklappt.
Naja, und wenn der Hersteller dann auch noch auf das Produkt draufkleben kann, das ist mit also universitätsweit getestet oder so, auf irgendwelcher Seife steht ja immer drauf, klinisch erprobt.
Richtig.
Oder so, das ist ja so ein Werbeträger einfach auch. Und das kann man ja dann individuell sogar auch verwenden. Man darf das ja sicherlich auch draufschreiben.
Richtig. Und das war sehr, sehr gut. Und da haben wir auch gemerkt, man kann auch gut arbeiten. Und vor allem, ich fand es so spannend, als Sie sagten, als ich die Unternehmer hier hatte und sie behaupten oder ist diese Klischee, mit Wissenschaftler, Professoren ist es so schwer zu kommunizieren. Und dabei war es so ein wunderbarer Abend. Wir hatten wirklich gedacht, danach sind die Menschen weg. Mhm. Aber ich war froh, dass wir wunderschöne Imbiss vorbereitet hatten, weil die haben wirklich viel Zeit verbracht. Und als ich die Menschen so intensiv gesehen habe, wie sie kommunizierten, da habe ich gedacht, eigentlich das ist fantastisch. Genau das, was mir immer wieder telefonisch gesagt wurde, ja, wir würden gerne, aber es ist schon eine Scheu, vor Universität zu sein und die ganzen Professoren und sie sagen, nein, die sind auch Menschen, man muss einfach die Sprache erstmal herstellen, also die Kommunikation herstellen. Und das war wirklich eine gute Veranstaltung. Wirklich unerwartet war gut. Und das ist auch ein Thema, was ich für wichtig halte, dass wir auch schon, kommen wir wieder zur Akquise, das kann man auch, das ist ein Weg, was man ein Stück dort investieren muss.
Ein toller Erfolg, also dass Sie da diesen Mut gehabt haben zu sagen, wir machen eine Veranstaltung, wir wissen nicht, was dabei herauskommt und dann ist es so ein wunderbarer Abend geworden. Sie sagten, zwei Projekte sind daraus entstanden.
Ja, das sind auch die, also ich weiß, dass ich danach nur einen Anruf erhalten habe und das war auch so eine kleine, eine Geschäftsführerin von von einer Firma und sie hatte eigentlich über Presse gelesen, dass diese Veranstaltung gab. Und da hat gesagt, Frau Nessler, ich habe nicht teilnehmen können, aber ich habe das gelesen und so und ich würde mich freuen, ob wir uns sehen. Und da hat sie uns hier besucht und ich habe natürlich, als sie ihre Themen, also die Schwerpunkte mitgeteilt hat, dann konnte ich hier an der Uni eine oder andere Fachperson weiter praktisch leiten oder in Verbindung setzen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was daraus geworden ist, aber überhaupt, dann hat überall die Presse geschrieben. Und ich habe das zusammen mit dem Agentur Eneperu, Wirtschaftsagentur Eneperu organisiert. Und, oder also die mit uns. Und das war auch interessant, weil die auch schon in unserer Region die guten Beziehungen mit Unternehmen haben. Die sind dafür, die Unternehmen, also alle Unternehmen zu beraten. Mhm. Und das war auch schon Marketing, weil die haben darüber geschrieben, wir haben geschrieben und wir hatten wirklich, also wie gesagt, so viele Unternehmen bei uns, Gast zu sein, war wirklich gut. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Toller Erfolg, wirklich, wirklich schön. Ein anderer toller Erfolg, den Sie auch schon zweimal kurz angesprochen haben, ist das Projekt vom DFG Open Access.
Wirklich,
richtig, ja. Also ich habe es nicht zu 100% durchdrungen, aber es hat was mit Urheberrechten zu tun. Und wenn ich das mal versuche, in kurzen Worten zusammenzufassen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse entstehen dank Ihrer Hilfe zum Beispiel auch mit öffentlicher, also Förderung aus der öffentlichen Hand. Die werden dann in der Regel in irgendwelche Fachzeitschriften oder Monographien gegossen, diese Ergebnisse. Und um da heranzukommen, müssen andere Wissenschaftler diese Bücher, Zeitschriften oder andere Bibliotheken wieder kaufen. Und das wird dann auch mit Geldern aus der öffentlichen Hand gemacht. Also muss die öffentliche Hand diese Sachen quasi zweimal kaufen. Einmal muss sie bei der Herstellung helfen und einmal, wenn sie es wieder erwirbt, kaufen. Und das ist nicht nur ein rein finanzieller Gedanke, sondern eben auch, dass die Dinge, die aus Steuergeldern entwickelt und erforscht worden sind, dass die dann auch der Gesellschaft, aus der sie finanziert werden, also aus unseren Steuergeldern wird jetzt irgendeine Forschung gemacht und das Forschungsergebnis sollte eigentlich dann im Prinzip unmittelbar an den Steuerzahlern auch wieder, also quasi gehören in Anführungszeichen und nicht erst wieder aufgekauft werden müssen. Und da, das hat sich so ein bisschen in der wissenschaftlichen Welt so ein bisschen eingebürgert, dass es immer dieses Fachartikel, Verlag, Zeitschrift und dann doch wieder kaufen. Also da hat sich sowas eingebürgert, etabliert, wo man, wenn man mal mit diesem Gedanken, den ich gerade genannt habe, drauf guckt, sagt, das stimmt doch irgendwas nicht. Und es gibt eine Gegenbewegung, die nennt sich Open Access. Access ist ja der Zugang, also offener Zugang, freier Zugang zu diesen Inhalten. Und da hat die DFG ein Projekt gemacht und da haben sie auch mitgewirkt. Was war denn da genau?
Erstmal, das ist eine sehr schöne Aktion vom DFG und das kommt auch davon, dass es in Brüssel auch das Thema politisch breit gestellt wird und auch im siebten Forschungsrahmensprogramm, das unter anderem auch bei der Antragstellung auch so eine Art von Pflicht ist, dass sie sagen, okay, wenn sie diesen Antrag einreichen und erfolgreich ist, dann sind sie auch verpflichtet, irgendwie auch mit Open Access damit zu arbeiten. Verpflichtet, das wohl wahrscheinlich nicht, aber darauf hinweisen, dass es so ist. Und DFG nimmt das ernst und versucht auch diese Politik weiter in Deutschland auch zu verfolgen. Und interessant war, dass 2011 hat DFG zum zweiten Mal diese Ausschreibung praktisch gemacht. Und als ich über Open Access informiert worden bin, über diese Ausschreibung, habe ich in meinen Showfix mit Herrn Bushaft darüber gesprochen und gesagt, ob wir überhaupt uns bewerben. Ich wusste aber nicht, wie bei uns dieser Open Access funktioniert oder wahrgenommen wird und ob das wirklich für uns wichtig ist, weil hängt auch vom Themen ab oder für also was wirklich in welchem Bereich wir meistens stark sind. Und Ja, dann haben wir gesagt, gut, das kann interessant sein, wir machen es. Aber im Grunde genommen, bis dahin war keine richtige Open Access Politik bei uns eine Frage. Das heißt, Mediziner haben wohl schon publiziert und unsere Stelle, also Bibliothek mit Frau Koch, die haben das betreut, aber es ist wirklich nicht, wurde nicht thematisiert. Das heißt, BMC, ja, Zeitschriften, also es ist im Gesundheitsbereich. Und Wissenschaftler waren wirklich auch nicht informiert. Sie dachten, das wäre eigentlich kostenlos.
Was ist BMC?
Das ist eine Zeitschrift im Medizinbereich. Okay. Da habe ich mir auch vorgenommen, das so richtig aus, aber da habe ich nicht mehr auswendig. Das heißt, es ist eine Zeitschrift.
Eine Fachzeitschrift, medizinische
Fachzeitschrift. Medizinische, genau. Okay,
das reicht ja auch.
Und da haben wir gesagt, gut, machen wir. Für mich war dann wieder schon eine Sache, was gesagt wurde, das können wir nicht, weil oder so die allgemeinen Gedanken waren, wir können es nicht erstmal, weil wir nicht die gesamte Information haben. Das ist kein Antrag, weil man was für eine wunderbare Forschungsidee hat, sondern es geht darum, strukturierte die Zahlen und Informationen zu liefern. Und die Frage ist es, wer hat was und wo finden wir was? Und ich war in Bonn, weil wir im BMBF eine andere Veranstaltung hatten und diese Open Access wurde auch präsentiert. Und ich bin neugierig geworden, weil ich hörte, dass DFG auch selber nicht sicher war, ob diese Ausschreibung erfolgreich sein wird, ob genug Anträge kommen, ob Universitäten und Forschungseinrichtungen so gut Qualitätssicherung, ihrem Management also gut aufgebaut haben, dass man die Informationen liefern könnte. Und als ich das hörte, dachte ich, okay, erste Ausschreibung war erfolgreich, aber auch nicht so, in dem Sinne waren viele Anträge, aber DFG war nicht so begeistert von der Qualität, sodass es nicht so viel gefordert worden sind und genug Budget vom 2010 auf 2011 verschoben wurde. Und da habe ich gedacht, das ist aber gut. Das heißt, egal was wir machen, im Grunde genommen ein Versuch ist wert, weil auch an den Universitäten, die ich nicht weiß, wie sie so richtig intern organisiert sind, die haben es auch versucht. Also warum denn nicht? Und so kam die Idee und da wurde ich natürlich also erstmal abgewürgt, das können wir nicht, das ist schwierig. Und da war dann die Frage, wie fängt man an, wo soll man erst, mit wem soll man sprechen? Und ich bin dankbar, dass Herr Butzlaff gesagt hat, super, das machen wir, schauen wir, ob wir eine Gruppe zusammenstellen. Über Namen gedacht, wer konnte praktisch vom Thema und vom wer konnte zuständig sein oder konnte Beitrag leisten und so, da haben wir schon eine Gruppe ausgewählt und das war Herr Gerhardt, Frau Koch, Herr Wirth, Herr Büsing und wir hatten in der Phase auch Herr Neugebauer als Forschungsdekan, war wichtig, auch dabei zu sein und so waren die Namen erstmal. Nur, es war nicht klar, wer übernimmt was und wie wird es? Nur, glücklicherweise habe ich in meiner Recherchephase schon mit Herr Wirth und Frau Koch unterhalten und auch so eine Liste vorbereitet. DFG hat die Ausschreibung gehabt und dann eine Liste, was die wirklich brauchen, um den Antrag einzureichen. Wenn man die und die Daten nicht hat, sollte man das auch lassen. Und ich muss mit Begeisterung sagen, dass Frau Koch und Herr Wirth haben eine hervorragende Arbeit geleistet. Was die an Daten zusammengestellt haben, was die an Informationsmanagement strukturiert, also wie sie das strukturiert haben, dass dieser Fluss der Informationen, das lag auch die Kunst darin, dass man die so auswertet und so darstellt, dass man das Begutachter auch schon einen Blick daraus werfen können, wie läuft es bei uns, was gibt es. Und diese Arbeit war geleistet. Haben wir uns als Gruppe natürlich dann strategisch beraten, wie geht es. Ich habe die Gruppe koordiniert und versucht auch, das ist meine Aufgabe, war, ging es nicht darum, dass ich den Antrag schreibe, sondern inhaltlich zu betreuen und zu sehen, ob wirklich strategisch ob wir in den richtigen Weg oder richtige Linie gehen, weil letztendlich es wurde vorgegeben, was man braucht, was man nicht braucht und Ermittlung von Publikationsdaten zum Beispiel, die gesamte Zahl aller Artikel aus Open Access und. Es war eine richtig lange Liste, was man liefern könnte. Und da war eine gute Idee im Team, und das war, fand ich auch entscheidend für diesen Antrag, dass man sagt, wir machen eine Umfrage. Wir starten eine Aktion, wir machen eine Umfrage an alle Wissenschaftler, um wirklich rauszufinden, wie viele Leute kennen Open Access, wie viele haben bis jetzt gemacht und wer in welchen Zeitschriften und in welchen Bereichen. Das war deshalb gut, weil wir konkret der DFG gegenüber die Ist-Zustand mitteilen könnten, was viele Universitäten in der Phase nicht wirklich den Überblick haben könnten, was läuft bei uns. Und durch diese Auswertung konnten wir den Antrag komplett aufbauen, weil dann wussten wir, wo sind wir, wo wollen wir hin, was sind die Maßnahmen, haben wir eine Open Access Policy oder nicht. Und dann, ja, dann schließen wir eine. Und Fakultäten, sind Sie damit einverstanden? Welche Fakultät profitiert mehr oder wenig? So dass, ich kann nur so zusammenfassen, dass das, was alle anderen gut, sehr gut organisierten Universitäten nicht hatten, hatten wir es. Und ich war begeistert. Ich habe von diesem Antrag, ich habe nie geglaubt, dass wir das zustande, dass wir das wirklich, dass wir so einen Antrag einreichen könnten, hätte ich nicht damit gerechnet. Ich habe meine Kollegin mit Arbeiten, Frau Reinhardt, gesagt, die müsste eine schwere Aufgabe, die müsste zig Leute, Wissenschaftler anrufen, weil manche Sachen konnten wir nicht so richtig recherchieren. Und da habe ich gesagt, wenn das raus ist, dann trinken wir wirklich ein Glas Sekt zusammen. Ich gebe ein Sekt raus, weil das ist unmöglich, so viele Informationen zusammenzubringen. Und in der Tat ist es geworden. Wir haben den Antrag eingereicht und ist auch gut bewertet. Wir haben auch Aufgaben bekommen, was wir wirklich noch machen sollten und wie. Und vor allem ist es so schön geworden, weil wir tatsächlich jetzt wir haben Ansprechpartner, wir haben eine Webseite, wir haben jetzt wir haben eine Förderung von 50.000 Euro bekommen. Das ist eigentlich, das hängt davon ab, wie viel man beantragt. Das heißt, es ist gesagt bis 50.000 Euro. Für ein Jahr, aber man kann eigentlich nur einen Erfolgeantrag einreichen, weil die Gelder da sind und weil DFG praktisch ist für Sie die dritte Ausschreibung. Die ist jetzt spannend und es gibt auch noch eine Veranstaltung in Bonn. Ich werde auch dabei sein zu sehen, was hat sich entwickelt von die Anträge von 11 und wie sind die Quoten und wir nehmen wieder teil. Denn letztendlich das ist schon, und das ist aber von Herrn Gerhardt jetzt komplett übernommen. Ich habe nur strategisch ein paar Gedanken mitgeteilt, was sollte man jetzt für das zweite Mal aufpassen, weil wir können nicht gleich einen Antrag erneut einreichen. Aber das ist jetzt, was ist positiv? Ja, die jungen Wissenschaftler, sie können in diesem Open Access jetzt kostenlos publizieren. Das ist eine Teil der FG, 75% Förderung, 25% übernimmt Uni Wieden-Herdecker. Was aber freundlicherweise hat Uni Wieden-Herdecker früher eigentlich alles übernommen. Manche Wissenschaftler wussten es nicht, dass sie haben immer gedacht, es ist kostenlos. Und das hat meine Recherche auch so schwer gemacht, weil sie sagten, wofür fragen Sie, das ist doch kostenlos. Da ich sagte, nein, das ist nicht kostenlos. Hat Uni eigentlich schon eine Mitgliedschaft und über diese Mitgliedschaft bekommt er auch Vergünstigung. Aber kostenlos ist es nicht. Also das heißt, auch meine Aktion wurde erstmal gar nicht verstanden. Denn diese Kenntnisse waren hier wirklich nicht vorhanden, dass man dort bezahlen muss. Und dass es eine DFG-Förderung gibt, heißt es das natürlich, man ist froh, wenn man die Gelder schon bekommt. Und das ist jetzt so, 75-25 Förderquote und wir hätten gute Chance auch weiter einen zweiten Antrag praktisch auch erfolgreich, kann ich mir auch sogar vorstellen. Die jungen Wissenschaftler haben jetzt auch oder überhaupt bei uns ist es eine Policy entwickelt. Das heißt, die Fakultäten haben sich schon daran gearbeitet. Wir haben Beauftragte, wir haben Ansprechpartner, wir haben das Thema gut strukturiert.
Das kann man sehen auf die Webseite, die Sie gerade ansprachen. Da gibt es so ein Schaubild, da wird genau so ein Flussdiagramm. Man kann gewisse Bedingungen abfragen mit Ja und Nein. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, geht der Pfeil auf eine andere Seite weiter. Also das ist eine klarere Struktur, kann man sich kaum noch vorstellen an der Stelle. Das ist für Wittenherdecker Verhältnisse, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich neue Welt.
Ja, und ich hatte ein anderes Ziel. Weshalb ich für diese Open Access-Geschichte gekämpft habe, ging eigentlich mehr. Mir ging schon um die Förderung, mir ging um Möglichkeiten, dass man kostenlos. Aber strategisch ging mir darum, dass Uni Wittenherdecke wieder sichtbar bei DFG macht. Dass Uni Wittenherdecke teilnimmt, dass er sich nicht mehr mit Überlebenspunkten sich beschäftigt, sondern er ist aktuell und ist agil und aktiv. Und vor allem, wenn man eine DFG-Förderung hat, es ist wie alle Gremien, die haben Erfolgsquote und es wird oft auch genannt, wie viel Förderung oder wie viel Anträge wird von welcher Universität gefordert. Und es ist mir schon wichtig, wenn intern genannt wird, wer gewonnen hat oder wer Antrag, wer erfolgreich hatte, weil das wirklich führt dazu, dass es dieses Vertrauen da ist, dass sie sagen schon, ja, die sind gut, die versuchen es, sie sind immer wieder da.
Sie spielen mit. Ne?
Sie spielen mit. Und sie spielen. 2010 hatte ich in meiner Veranstaltung auch, 2011 habe ich DFG-Veranstaltung organisiert und da waren auch zwei wichtige Referenten, einer ist Programmdirektor und für uns extrem wichtig, weil er für Gesundheitswesen zuständig ist und Lebenswissenschaft. Das heißt, er war vor Ort, hat uns gesehen. Wir haben eine Beziehung herstellen können. Dann gab es aber eine DFG-Akademie. Das wurde auch in dieser Phase auch besprochen. Das heißt, es sind richtig langsam wurden so Früchte getragen. Es gab nur ein Kennenlernen, dann wurden Themen besprochen, dann irgendwie wurde Wittenherdecke für die Akademie vorgeschlagen. Das heißt, je mehr unser Name ins Spiel kommt, desto besser ist es das. Und klar, wenn in der Gruppe gesagt wurde, wofür sollen wir für 40.000 oder 37.000 Euro so viel Arbeit stecken, denn es war wirklich viel Arbeit, dann habe ich beantwortet, es geht nicht nur
um die Euros, ne?
Sondern auch
also nicht um die aktuellen Euros, sondern für die vielleicht in der Zukunft noch
richtig.
Kommenden.
Und Sie als also Forschungsdekan werden Sie später in einen DFG-Antrag einreichen. Und es gab mal auch andere Zeit, dass man auch UWH anders so als Name genannt hat. Und deswegen ist es schon, war mir sehr wichtig. Und da Sie selber schon experimentiert haben, beziehungsweise DFG mit der Ausschreibung unsicher war, desto besser war es für uns, mit denen praktisch, also die zu unterstützen, auch diese Ausschreibung irgendwie erfolgreich durchzusetzen. Und die haben sofort groß geschrieben, ihre Presse bei DFG, über die Universität oder die Antragsteller. Und wir haben auch hier darüber informiert. Und jetzt mittlerweile gibt es Anrufe und sagen, Frau Nessler, super, gibt es Geld? Ich habe eine tolle Publikation. Und da denke ich, ja, okay, nenne die Ansprechpartner. Und so ist es ein bisschen etabliert.
Also. Toll. Das ist also einfach auch der Gedanke zu sagen, es geht gar nicht jetzt unmittelbar um das Nächstliegende, sondern vielleicht auch das Übernächste schon. Also ein bisschen in die Zukunft gedacht. Denn das ist ja, wie Sie gerade schon sagten, in der Vergangenheit hat man eigentlich immer so in das Jetzt geguckt, das Überleben, das unmittelbare Überleben irgendwie versucht zu sichern. Das heißt, die Vergangenheit ist natürlich auch schon eine Weile her jetzt, aber das hat mich sehr geprägt, also diese Zeit 2008, 2009, dass man aber jetzt sagt, okay, wir stellen uns ganz anders auf, wir stellen uns ganz anders, wir nehmen uns auch anders wahr. Wir nehmen uns wahr als nicht ein Boot, was lauter Löcher hat und wo wir alle Kraft in das Rausschöpfen des Wassers investieren müssen, damit wir bloß nicht untergehen, sondern das ist jetzt geflickt und wir machen uns Gedanken um den Kurs. Richtig. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Und um die beste Route, um das attraktivste Angebot auf diesem Schiff, aber es geht nicht mehr ums Versinken.
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Das in der Tat.
Ja, Sie haben so schön erzählt. Es fällt mir jetzt richtig schwer, ein Ende zu finden. Aber dennoch denke ich, so langsam sollten wir mal schauen, ob wir hier mit unserem Gespräch doch zu einem Ende kommen. Haben Sie noch einen Wunsch, den Sie der Universitätsöffentlichkeit sozusagen mitteilen wollen?
Optimist sein. Optimist sein und wirklich darauf freuen, dass wir Chance haben, also unsere Zukunft besser zu gestalten oder anders, aber einfach sich zu freuen, dass diese schwere Zeit vorbei sind und auch mit weiter zu kämpfen, dass es auch so bleibt oder noch besser wird. Also Optimismus für Wissenschaftler, für meine Stelle, für Anträge, so viel wie möglich Drittmittelanträge. Also ich mache immer noch den Antrag, also sie sollen richtig bewerben. Ja, doch, also auf jeden Fall, ich habe diese Universität sehr gerne und komme auch sehr gerne zur Arbeit.
Das ist schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich ein Ende. Liebe Hörer, Sie haben erlebt 1 Stunde und 49 Minuten Clarita Nestler. Das ist unsere, ja, wie nennen Sie sich denn jetzt? Jetzt habe ich den vergessen. Na, wo sind Sie denn? Weg. Sie sind vom Referat Forschungsförderung, aber Sie hatten doch so einen schönen Titel. Jetzt habe ich den wieder, jetzt ist er weg.
Ja, macht ja nichts. Also ich bin...
Da ist sie. Referentin für Forschungsförderung. Herrlich. Sie sitzen hier am Campus in Witten und Sie sind sicherlich auch über die Webseite und Telefonnummer und so weiter für alle unsere Forscher ansprechbar. Und ich muss mich bedanken für ein, also wirklich bezauberndes Gespräch. Ich bin von Ihnen mit der Energie, die Sie ausstrahlen, aufgeladen worden und würde am liebsten jetzt auch einen Antrag stellen, was ich aber nicht kann. Nicht in der Richtung arbeiten. Ja, liebe Hörer, das also zum Abschluss, Frau Clarita Nestler, mein Gesprächspartner, wir haben über Forschungsförderung im Allgemeinen, über das Open Access Projekt im Besonderen gesprochen. Ihnen, Frau Nestler, ganz, ganz herzlichen Dank für wirklich eine spannende Zeit, die ich hier mit Ihnen sitzen konnte. Und Ihnen, liebe Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die 8. Folge vom DKG-Podcast und die Reihe wird fortgesetzt. Auf Wiederhören.